Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Kepler-Salon. Ich hoffe, Sie sehen und hören uns gut und sind auch mit der Luft noch einigermaßen gut versorgt. Sollte irgendjemand zwischendurch Probleme bekommen, bitte melden Sie sich einfach, dann machen wir ein Fenster auf. Pfeifen sollte es eigentlich nicht. Ja, mein Name ist Christine Heiden, ich darf Sie durch diesen Abend begleiten. Sie kennen wahrscheinlich den Hausbrauch des Kepler-Salons, sofern Sie schon öfter da gewesen sind. Ich möchte ganz kurz erklären, wie ist das Verfahren. Erstens einmal werden Sie gastronomisch versorgt. Sie können jederzeit auch zwischendurch ordern beim Gasthaus Keinzel, wo die Bar betreut wird und wo Sie entsprechend etwas bekommen können. Dann ist unser Ablauf am Abend so, dass wir mit einem Vortrag des Referenten, in diesem Fall der Referentin, starten. Das wird ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde dauern und anschließend werden wir dann mitsammen debattieren. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen oder Anmerkungen zu stellen. Alles, was wir heute hier sprechen, wird als Tondokument aufgenommen und ist im Internet abrufbar auf der Homepage des Kepler-Salons. Und daher bitten wir Sie auch, wenn Sie sich zu Wort melden, zu warten, bis Sie das Mikrofon haben, damit auch Ihre Aussage oder Ihre Frage aufgenommen ist und außerdem auch gehört wird von den übrigen Gästen im Raum. Soweit zum Kepler-Salon. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Frau Doktorin Netzschler-Kelleck, herzlich willkommen bei uns im Kepler-Salon. Netzschler-Kelleck ist, denke ich, vielen bekannt, obwohl sie in Berlin lebt und vor allem in den deutschen Medien sehr ausführlich debattiert wird, aber auch selbst in den deutschen Medien sehr ausführlich Beiträge liefert. Ihr Thema ist vor allem die Stellung der Frau im Islam und in islamisch geprägten Gesellschaften. Frau Doktorin Netzschler-Kelleck, ich verwende jetzt noch einmal den Titel und dann lasse ich ihn weg. stammt aus Istanbul, ist 1957 in Istanbul geboren und kam mit 10 Jahren nach Deutschland als Gastarbeiterkind, hat dann selbst eine Lehre als Werkzeugmacherin gelernt, dazu erste Erfahrungen gesammelt, auch im Engagement außerhalb der eigenen Community oder der eigenen Familie. Hat dann studiert Volkswirtschaft und Soziologie und hat sich schon in ihrer Dissertation mit dem Thema Islam im Alltag beschäftigt. Die Frage, wie sich das religiöse Erleben und Leben von Jugendlichen, die islamisch geprägt sind, im Alltag dann zeigt. Netzschler-Kelleck hat mehrere Bücher verfasst. Eines, das sie ziemlich schlagartig bekannt gemacht hat, war Die fremde Braut, ein Bericht aus dem Inneren des türkischen Lebens in Deutschland. Da gab es so brisante Themen wie Zwangsverheiratung von Frauen. Das Buch ist 2005 erschienen, 2006 dann das Buch Verlorene Söhne, ein Plädoyer für die Befreiung des türkisch-muslimischen Mannes. 2008 Bittersüße Heimatberichte aus dem Inneren der Türkei und 2010 das vorläufig letzte Buch Himmelsreise, mein Streit mit den Wächtern des Islams, wo sie ihre Erfahrungen reflektiert, die sie vor allem mit den Institutionen des Islams, mit der Verfasstheit des Islams in Deutschland gemacht hat. Netzschler-Kelleck wurde für ihre Arbeit mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Sie hatte und hatte Gastprofessuren inne und ist, wie ich schon erwähnt habe, sehr vielfältig als Publizistin und Autorin tätig. Zuletzt, und auch das wissen Sie vielleicht, war sie starke Kritik ausgesetzt, weil sie sich für das Buch von Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, ich würde es mal so sagen, nicht gänzlich ablehnend geäußert ja. hat. Und auch das ein Thema der Debatte. Ja, unser heutiges Thema über die Freiheit im Islam, Musliminnen in Europa, sozusagen Ihr Kernthema, mit dem Sie sich jetzt schon seit vielen Jahren beschäftigen. Die Frage, gibt es so etwas wie einen speziellen Freiheits- Begriff im Islam unterscheidet sich das von den klassischen europäischen Freiheitsbegriffen. Wie steht es mit der individuellen Verantwortung, wie steht es mit der Aufklärung, aber vor allem, wie steht es mit der Situation von Frauen und welche Freiheit wird Frauen im Islam zugedacht? Ich darf Sie bitten um Ihren Vortrag.
Dankeschön. Liebe Frau Heiden, liebe Kolleginnen von der Kepler Salon, ganz herzlichen Dank für die Einladung nach Linz. Liebe sehr verehrte Damen, sehr verehrte Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse, dass Sie heute mit mir über dieses Thema diskutieren möchten. Ich möchte so ungefähr 30 Minuten einen Vortrag nun darüber halten und freue mich sehr über die Diskussion, die wir dann hinterher darüber führen werden, hoffentlich. Der Aufstand in der arabischen Welt beflügelt nicht nur die Träume der Araber, sondern auch bei uns hier in Europa. Ein Schriftsteller spricht von der Zärtlichkeit der Massen. Die Wochenzeitung Die Zeit verkündet auf der Titelseite eine Zeitenwende. Die Islamverbände feiern die islamische Demokratie und Feuilletonchef einer Frankfurter Zeitung für Deutschland sieht den Beweis erbracht, dass Muslime Revolution sogar machen könnten. Nüchtern betrachtet aus meiner Sicht sind in Tunesien und Ägypten bis jetzt zwei Despoten verjagt worden. Gibt es Aufstände in anderen Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens? Streiken Menschen für Freiheit und mehr Lohn? In Libyen führt ein Diktator Krieg gegen sein eigenes Volk. Revolution wird nach Marx die grundlegende qualitative Umgestaltung der Gesellschaft als Ganzes oder wesentlicher gesellschaftlicher Erscheinungen verstanden. Der Mauerfall zum Beispiel 89 war deshalb in diesem Sinne der Beginn einer Revolution, wenn auch das Ende des Marxismus. Ob der Sturz Mubaraks die ägyptische Gesellschaft für die Freiheit geöffnet hat, ist nur zu wünschenswert. Aber ist von hier und heute aus meiner Sicht jedenfalls, noch nicht zu beurteilen. Diktatoren bestehen nicht nur aus den Anführern und ihre Schergen, sondern sind Herrschaftssysteme. Verfügung über staatliche Strukturen prägen Gesellschaften. Die ägyptische Gesellschaft ist zum Beispiel nicht nur von Mubarak, sondern seit dem 7. Jahrhundert von Grund auf durch den Islam geprägt. Der Artikel 2 der Verfassung, der seit 52 auch dem sogar bestehenden Republik Ägypten bestimmt den Islam zur Staatsreligion. Es gibt dort keine Gesetze, die den Vorgaben der Scharia widersprechen. Zum Beispiel das Personenstands- und Familienrecht ist in den Hemden der Imame. Das bedeutet, das Tragen von Kopftuch, Beschneidung der Frau und auch der Junge, Scheidungsrecht und, ist alles nach wie vor das Scharia-Recht. Die bekannteste Frauenrechtlerin Ägyptens, die Ärztin und Schriftstellerin Nawal al-Sadawi, beklagt, dass in Ägypten noch nichts gewonnen ist, dass der eingesetzte Verfassungsrat ausschließlich aus Mubaraks Männern besteht und fragt, ich zitiere, wenn das Familienrecht nicht säkular ist, wenn Polygamie, die sexuelle Promiskuität der Männer im Namen der Religion und die Herrschaft der Männer in der Familie nicht abgeschafft werden, was werden wir verändert haben? Zitat Ende. Es ist wie überall. An der Lage der Frauen erkennt man den Grad der Freiheit einer Gesellschaft, einer Demokratie. Wenn wir über den Aufstand in der arabischen Welt sprechen, müssen wir deshalb über das System sprechen, das die Gesellschaft bestimmt. Es ist der Islam und zwar nicht nur als sinnstiftende Institution, sondern auch als den Alltag prägende Kraft. Dennoch hat sie nirgends bewiesen, dass mit ihr eine Trennung von Staat und Religion zu machen sei und wird, dass Frauenrechte auf der Agenda stehen, es erstmals seit Rechtssicherheiten für den Einzelnen gibt, erstmals Gewaltenteilung geben wird, ob sich das Verhältnis zur Gerechtigkeit und Leistung, Kapitalismus und Nepotismus, Kollektiv und Individualität ändern oder nur neue, vielleicht geschickter legitimierter Scheichs und Clans an die Stelle der Alten treten oder gar der Islam total, die im Iran herrschen wird? Nur wenn die Ursachen und die Gründe des Versagens der gesellschaftlichen Strukturen in den islamischen Ländern analysiert wird, wenn die Gründe für die gesellschaftliche Katastrophe Arabiens klar werden, wird eine Neuformierung der Gesellschaften möglich? Wird es mehr Gerechtigkeit und Gleichberechtigung, wirtschaftlichen Erfolg geben können? Werden die Minderheiten und die Frauen zu ihren Rechten kommen können? Im Grunde sind dies im Großen die Fragen, die wir seit einigen Jahren in der Islamdebatte im kleinen Rahmen bei der Integration der Muslime in Europa zu beantworten suchen. Wie können Muslime in der Moderne ihren Platz finden? Dazu gehört das kritische Hinterfragen, ganz wichtig in dem Zusammenhang der Rolle des Islam als Religion und Lebensanweisung. Der Diskurs über Sinn, Zweck, Aufgabe und Grenzen der Religion und der Vernunft, sprich auch die Kritik des Islam, genau in diesem Zusammenhang. Religionskritik ist nicht nur seit der Antike eine philosophische Disziplin und ohne sie ist die Aufklärung einfach nicht denkbar. Und ohne das Infragestellen religiöser Gewissheiten wird es auch im Nahen und Mittleren Osten keine Revolution und aus meiner Sicht keine Demokratie geben. Der Islam und die Muslime und wie sie ihre Religion leben möchten, ist eine Herausforderung der europäischen Gesellschaft geworden. Die Frage, wie viel Freiheit oder Toleranz hält eine Gesellschaft aus? Was ist tolerabel und wird das Gesellschaftsmodell des Islam die hiesige Gesellschaft verändern und wohin eigentlich bewegen? Für mich liegen die Ursachen tiefer und sind nicht ausreichend mit dem Hinweis, einfach, das ist ja nur eine fremde Kultur, erklärt. Die Debatte um den Islam ist vielmehr ein Ausdruck der Verunsicherung auch der europäischen Gesellschaften darüber, was Europa eigentlich im Kern mittlerweile ausmacht und welche Werte hält eigentlich dieses Land oder diese Gesellschaft noch zusammen. Ich weise in meinen Büchern auf die Missstände innerhalb der muslimischen Community hin und versuche zu erläutern, warum gerade der Islam eben nicht nur ein Glaube ist, sondern auch eine Weltanschauung und auch eine politische Ideologie darstellt, die sich anders als das Christentum bis jetzt nicht säkularisiert hat. Der Islam ist gelebte Kultur und diese Kultur hat ein anderes Menschenbild und ein Weltbild als das einer mittlerweile natürlich aufgeklärten Bürgergesellschaft. Ich möchte Ihnen auseinandersetzen, worin gerade diese Kulturdifferenz besteht und warum es eigentlich im Kern geht, dem Umgang mit der Freiheit. Zunächst sollten wir uns aber über einen Begriff verständigen. Was ist eigentlich Integration? Weil gerade in diesem Zusammenhang wird ja über Islam gesprochen oder über Muslime in Europa. Integration ist, wenn den Ausländern zum Beispiel die Sprache, die Rechtsordnung, die Kultur und die Geschichte erfolgreich eines Landes, wo gerade die Migranten leben, zu vermitteln. Ausländer sollen dadurch mit den Lebensverhältnissen so weit vertraut werden, dass sie ohne Hilfe oder Vermittlung Dritter in allen Angelegenheiten des täglichen Lebens selbstständig handeln können. Integriert ist also derjenige, der die Gesetze kennt und danach handelt, der sich in der Landessprache sich verständigen kann, der weiß, in was für einem Land er lebt und welche Gepflogenheiten dort überhaupt gelten. Er muss dafür nicht mal die Staatsbürgerschaft haben. Es geht in Sachen Integration also nicht nur um Sprache, Rechte und Pflichten der Rechtsordnung, sondern auch der Sprache, der Kultur und der Geschichte des jeweiligen Landes. Also um die Vermittlung und Aneignung von Werten einer Gesellschaft. Dies scheint mir in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Ja, die historische und ethische Dimension, die Kultur der Zivilisationsgrad einer Gesellschaft drückt sich nämlich in der Rechtsordnung aus, beschränkt sich aber nicht auf sie. Montesquieu nannte dies doch den Geist der Gesetze, den es zu respektieren gelte. Ihm liegen in diesem besonderen Maße Erfahrungen aus der Geschichte und ethische Grundsätze zugrunde, die den Charakter, nennen wir es Common Sense, oder das ungefragt Gegebene einer Gesellschaft überhaupt ausmachen. Die Grundrechte gehören genauso ebenso dazu wie der kategorische Imperativ Kants oder die christlichen Grundsätze der Nächstenliebe und des Vergebens. Freiheitsrechte, der Schutz des Individuums, Meinungsfreiheit, Rechtsfreiheit, Gerechtigkeit, die Sorge um körperliche Unversehrtheit, das Gesundheitswesen, die soziale Sicherheit, kostenlose Bildung sind bei aller Verbesserungswürdigkeit Leistungen, auf die sich diese Gesellschaft verständigt und auch den Zugewanderten zugänglich macht. Dass dies sich eine Gesellschaft überhaupt leistet, ist nicht selbstverständlich. Denn dies ist nicht kostenlos, sondern eine Gemeinschaftsanstrengung und macht unter anderem auch eine Kultur oder überhaupt eine Kultur des Landes aus. Der soziale Staat ist die rechtliche Verfasstheit des christlichen Prinzips der Nächstenliebe und der humanistischen Solidarität. Für die große, übergroße Mehrheit der Zugewanderten ist diese Kulturleistung eine einmalige Chance und bietet ihnen Rechte und Möglichkeiten, die sie in den Herkunftsländern zum Beispiel niemals hätten. Und auch der Grund ist, warum sie auch ihre Heimat verlassen haben. So gelten die universalen Menschenrechte in muslimischen Ländern nur für Muslime, können Nicht-Muslime, Beispiel in der säkularen Türkei zum Beispiel, keine Berufe ausüben. Ich bin für diese Chancen und Rechte jedenfalls dankbar und glaube, dass wir auf einen demokratischen Rechtsstaat als Wertegemeinschaft stolz sein dürfen und die Verantwortung haben, diese Freiheiten und Erfolge in Europa zu bewahren. Gerade die Migranten, ganz besonders die Migrantinnen, sind dazu aufgefordert, dieses zu tun. Sie können es sich vielleicht nicht vorstellen, meine Damen und Herren, aber für mich ist Freiheit zu haben, Verantwortung zu übernehmen, ein ganz großes Glück. Freiheit habe ich als Kind nur als etwas Fremdes, nur den Männern Vorbehaltenes kennengelernt. Freiheit heißt nämlich auf Türkisch Hürriyet. Dieses Wort stammt von dem arabischen Begriff Hurriya ab, das in seiner ursprünglichen Bedeutung das Gegenteil von Sklaverei meint. Und nicht das, was in der westlichen Tradition mit Libertas verbunden wird. Nämlich die Befreiung des Einzelnen von jedweder und ganz wichtig, auch religiöser Bevormundung. Hurriya bedeutet, ein Sklave wird frei, um Allah zu dienen. Für gläubige Muslime besteht in diesem Sinne Freiheit in der bewussten Entscheidung, den Vorschriften des Islams zu gehorchen. Als ich meine in der türkisch-muslimischen Tradition verhaftete Mutter fragte, wann ich denn frei sein würde, ich war 16 oder 17 Jahre alt, in dem Sinne, wann ich denn für mich entscheiden könne, sagte sie, die Freiheit ist nicht für uns gemacht. Sie verstand meine Frage nicht, für sie war nämlich frei sein gleichbedeutend mit vogelfrei sein, das heißt ohne Schutz. Frei sein ist schutzlos verlassen sein. Die Frau ist im Zweifelsfall der Gewalt der Männer dann ausgeliefert. Denn die Männer der Familie schützen die Frauen vor der Gewalt fremder Männer in der Öffentlichkeit. Ist der eigene Mann gewalttätig im Privaten, ist das Kismet, Schicksal, sagt man. Männer, das sind in der Lebenswelt immer noch vieler muslimischen Frauen Beschützer und gleichzeitig ihr Bewacher. Die Männer sind nämlich die Öffentlichkeit, und die Frauen sind ihre Privatheit. Für viele muslimische Frauen ist daher die Freiheit dann nur von etwas, nie in der Entscheidung für etwas. Frei vor Anfeindungen Fremder, heißt es, aber auch frei von Verantwortung für sich selbst, frei von eigenem Willen. Sie werden einwenden, das ist doch die Ausnahme und sicher kennen Sie Frauen, die Musliminnen sind und trotzdem selbstständig. Ja, sage ich, auch das stimmt. Sonst könnte ich ja nicht hier vor Ihnen sitzen. Natürlich gibt es Frauen, die sich diesem kulturellen System längst entzogen haben, weil es den Anforderungen der modernen Gesellschaft und den Wünschen der Frauen in der heutigen Zeit vollkommen widerspricht. Und zum Glück bietet gerade unsere Gesellschaft oder die europäische Gesellschaft ja diese Möglichkeit. Die aber, die es gelernt haben, in diesem Rahmen ihre Freiheit zu nehmen, vergessen aus meiner Sicht allzu schnell die anderen und sprechen dann von ihrem persönlichen Freiraum, ohne auf diese Zusammenhänge hinzuweisen, als wäre das schon selbstverständlich für alle. Ich bin in einer muslimisch geprägten Gemeinschaft aufgewachsen, in der jedenfalls solche Gedanken für Mädchen und für Frauen tabu waren und oft noch für viele sind. Es war wohl dann meine Rettung, dass ich mich instinktiv gegen die Bevormundung meines Vaters damals gewehrt hatte als junges Mädchen. Und es war dann auch mein Glück, dass er den Kampf aufgab und uns verließ. Dass wir nur noch dann zu dritt waren und zum Glück ich einen Bruder hatte, der zu mir hielt, mir half, meinen eigenen Weg gehen zu können. Denn in einer traditionellen Großfamilienstruktur, von der wir nämlich hier überhaupt sprechen in Europa, wo viele Brüder, Cousins, Onkels, Tanten gibt, hätte das Volksgericht, wie ich viele Familien bezeichne, meinen Aufstand niedergeschlagen. So konnte ich mich später in meinem Studium als freier Mensch und in meinen Forschungen auch mit der Frage beschäftigen, warum gerade meine Herkunftsgesellschaft dem weiblichen Geschlecht verweigert, einfach für sich selbst zu sein und für sich selbst Entscheidungen zu treffen. Ich bin bei meinen Arbeiten zu dem Ergebnis gekommen, dass die besondere Lage der Frauen in muslimischen Communities, in der Migration, aber wie auch in den Herkunftsländern, nicht so sehr durch die soziale Lage bestimmt ist, wie viele, besonders türkische Politiker und muslimische Politiker, uns das immer wieder weismachen wollen. Dass sie nicht von den christlich-säkularen Mehrheitsgesellschaften per se nämlich benachteiligt werden, sondern sich die Diskriminierung in der kulturellen Herkunft, genauer in der Kultur und des Traditionellen, vor allen Dingen aber in dem politischen Islam, sich selbst festmacht. Ich spreche hier jetzt nicht vom spirituellen Glauben, den jede und jeder leben kann, wie er möchte, sondern vom Islam als politische Weltanschauung, als die Gesellschaft und alle Lebensbereiche bestimmende Institution. Obwohl die aktiven Muslime meinen, zwischen Religion und religiöser Praxis trennen zu können und bei Missständen vor allen Dingen ganz schnell sagen, das ist aber nicht der Islam, sind sie doch diejenigen, die die kulturelle Prägekraft und soziale Einflussnahme ihrer Religion immer herausstellen. Nur Beispiele in der Schule, wenn es darum geht, auch sehr früh zum Beispiel nach islamischen Bräuchen leben zu dürfen. Diese Menschen kennen die Trennung von Religion und Politik nicht und akzeptieren es so, wie es eben ist. Ich spreche damit die Gesellschaft nicht von der Verantwortung frei, für alle Mitglieder, auch die Schwachen und Benachteiligten, zu sorgen und Chancen zu eröffnen. Wir haben da einiges aufzuholen, finde ich. Aber es wird nicht funktionieren, wenn nicht Bereitschaft besteht, in und für die Gesellschaft als Migrant, besonders als muslimischer Migrant, selbst zu wirken, sich in die eigenen Angelegenheiten einzumischen und dabei als ein Teil der Gesellschaft sich selbst zu begreifen. Die Migranten sind Kinder unserer Gesellschaft und wenn die Eltern diese Verantwortung nicht übernehmen können oder wollen, da sie ein anderes Konzept vielleicht verfolgen, sollten durch sprachliche Früherziehung, Ganztagsschule und besondere Förderung dafür gesorgt werden, dass sie der Gesellschaft nicht verloren gehen. Und die jungen Menschen müssen eine Chance bekommen, sich beruflich zu integrieren und dürfen nicht wegen ihrer Herkunft ausgegrenzt werden. Dabei begreife ich aber säkulare Gesellschaft und die Schule nicht als Servicestation für verschiedenste Kulturen, sondern als eine Wertegemeinschaft, die die freiheitliche Grundordnung erlebbar macht und vermittelt. In der säkularen Gesellschaft ist nämlich Teil der Verantwortung für das eigene Verhalten ins Innere verlegt. Es wird Gewissen genannt. Und andere Regeln wurden nach außen in die Gemeinschaft entlassen. Damit meint man die Gesetze. Wenn traditionelle Muslime nun meinen, Frauen müssten sich verschleiern, weil die Männer sonst sich selbst nicht Herr würden, also sich beherrschen könnten, und die Frauen seien vor ihnen nicht geschützt, verkehrt man dann nicht die Verantwortung für das eigene Verhalten ins Gegenteil? Denn zu den wichtigsten Errungenschaften der Zivilgesellschaft gehört die Selbstbeherrschung. Die Gesellschaft muss von einem Mann verlangen, Frauen nicht zu belästigen. Nicht das potenzielle Opfer muss sich verschleiern, sondern der Täter eines sexuellen Übergriffs muss von der Gesellschaft zur Verantwortung gezogen werden. Freiheit, die in Europa mittlerweile so als selbstverständlich angesehen wird, auch besonders von Frauen, macht aber vielen muslimischen Frauen immer noch Angst. Sie haben Angst vor der Freiheit, weil sie sie nicht kennen. Sie wissen nicht, was frei sein bedeutet, unabhängig und was damit verbunden Verantwortung für sich selbst zu tragen überhaupt ist. Wenn wem vom Kindesbein an eingebläut wird, dass man zu gehorchen hat und wer nichts anderes sieht als die eigenen vier Wände, der fürchtet sich irgendwann vor eigenen Entscheidungen und sei es nur einfach mal im Wald spazieren gehen oder zum Arzt. Davon einmal ganz abgesehen, wie es gehen kann, dass aus Menschen, die nicht lernen dürfen, Verantwortung für sich selbst zu tragen, verantwortungsbewusste Bürgerinnen und Bürger werden sollen, die im Staat mitentscheiden und sich einmischen sollen, denn so funktioniert ja unsere Bürgergesellschaft. Ich bin deshalb vehement dafür, dass Kinder ganz gleich, woher sie kommen, erst einmal lernen, sich selbst auszuprobieren. Dass sie schwimmen, auf Berge klettern, dass sie wandern, dass sie eine naturbezogene Kindheit bekommen, ins Museum gehen, ins Theater gehen, dass sie möglichst viel selbst machen, dass man verhindert, dass sie freiwillig ein Kopftuch aufsetzen. Mädchen vor dem 14. Lebensjahr mit dem Kopftuch in die Schule zu schicken, hat nämlich für mich nichts mit Religionsfreiheit oder dem Recht der Eltern auf Erziehung zu tun, sondern ist ein Verstoß durch das Grundgesetz garantierte Menschenwürde und des Diskriminierungsverbots. Das Kopftuch qualifiziert das Kind als Sexualwesen, das seine Reize vor den Männern zu verbergen hat. Weniger darf als ihre Brüder und die anderen Schulkameradinnen. Jede erwachsene Frau mag für sich selbst entscheiden, ob sie sich verhüllt, aber Kinder mit diesem Stigma aufwachsen zu lassen, ist für mich ein Zeichen religiöser Apartheid und widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz und vor allen Dingen dem Bildungsauftrag. Streng religiöse Muslime und ihre Islamverbände funktionalisieren die in Europa durch die Verfassung garantierte Freiheit der Religionsausübung um das islamische typische Geschlechtermodell. Und zwar der unterschiedlichen Behandlung von Männern und Frauen, ganz besonders in der Öffentlichkeit, durchzusetzen. Das Grundgesetz sieht Religionsmündigkeit ab einem Alter von 14 Jahren vor. Das bedeutet, dass zumindest an den Schulen bis zur 6. Klasse generell das Kopftuch nicht zugelassen werden sollte. Denn jedes Kind hat ein Recht auf Kindheit und muss über seine Rechte zuallererst aufgeklärt werden und lernen, was ist überhaupt Freiheit? Wie wird Freiheit gelebt und wie wird Freiheit überhaupt verteidigt? Es hat ein Recht zu lernen, wie ein selbstbestimmtes Leben geführt wird. Dies ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die vorrangig von der Integrationsagentur, so nenne ich nämlich die Schulen, geleistet werden sollte. Unabhängig zu werden, selbstständig zu denken, körperliche wie geistige Autonomie ist neben einer guten Ausbildung die Voraussetzung überhaupt für Freiheit. Freiheit muss man lernen. Und die Schulen, besonders in Europa, natürlich, man wünscht sich überall auf der Welt, aber in Europa sind dazu da, neben allem anderen, dies den Kindern, unseren Kindern zu vermitteln. Ich bin deshalb dafür, dass alle Kinder möglichst früh, also bereits im Kindergarten, nicht nur mit der Sprache, sondern gerade mit der Kultur der Selbsterfahrung und Selbstständigkeit in Kontakt kommen. Und das können sie nicht bei einer Mutter, die zwangsverheiratet wurde, arrangiert verheiratet wurde, die aus Anatolien kommt und die Landessprache zum Beispiel nicht spricht und nichts von einer westlichen Gesellschaft weiß und, was viel schlimmer ist, nicht wissen darf. Die Sprache zu beherrschen ist ein wichtiges Mittel der Integration. Ohne Sprache kann keine Bildung, keine Teilhabe gelingen. Aber nur mit Spracherziehung wird die Integration nicht gelingen. Wenn es nicht gelingt, den Menschen eine Identität, ein Selbstbewusstsein als demokratische Bürgerin, weil das macht ja gerade die Freiheit des Einzelnen aus, demokratische Bürgerin und Bürger zu sein und auch dieses Leben zu dürfen. Aber lassen Sie mich noch ein Beispiel neben Hürriyet für die von mir als entscheidendes Integrationshindernis angesehene Kulturdifferenz und die Notwendigkeit eines europäischen Wertekonsens darzustellen, einen Begriff noch einführen. Respekt. Im türkisch-muslimischen Wertekanon spielt der Begriff Respekt eine große Rolle. Respekt vor dem Älteren, dem Stärkeren, vor der Religion, vor der Türkei, vor der arabischen Welt, vor dem Vater, vor dem Onkel, vor dem Bruder. Wenn ein Abi, also ein älterer Bruder, von einem Jüngeren oder Fremden Respekt einfordert, fordert er eine Demutsgeste ein. Auch erwachsene Söhne reden zum Beispiel in Gegenwart ihrer Väter oder Onkel nicht unaufgefordert, sie ordnen sich unter, erweisen so damit dem Älteren Respekt. Das ist aber auch die absolute Orientierung auf einen hierarchisch höherstehenden, auf ein patriarchalisches System. Respekt bedeutet auch in diesem Zusammenhang Unterwerfung und steht damit der Definition, was Islam eigentlich bedeutet, nichts nach. Auch Islam bedeutet im Wortsinn Unterwerfung oder Hingabe. Respekt haben bedeutet, die gegebenen Machtverhältnisse anzuerkennen. Das impliziert das Prinzip des Islam, also dieser Religion, zu akzeptieren. Die Mitglieder der Gruppe, der Familie, des Clans und so weiter sind nicht gleich, sondern nach Geschlechtern, Alter und Rang abgestuft zu respektieren. Gegen einen Älteren aufzubegehren, ist in diesem kulturellen System deshalb so, als würde man dann gegen die göttliche Ordnung aufbegehren. Seine Meinung sagen, ist für ein Mädchen gegenüber einer Älteren oder gegenüber einem Mann respektlos, heißt es. Ich habe beobachtet, dass Söhne im Alter von vielleicht 12 Jahren mit ihren Müttern zum Einkaufen gingen und das Portemonnaie in der Hand hielten und zahlten, weil der Junge während der Abwesenheit des Vaters als ältester Mann im Haus das Sagen hatte. Die Hierarchie ergibt sich nicht aus einer natürlichen Autorität, zum Beispiel als Mutter, sondern wird über Alter und Geschlecht definiert. Und dies ist Gott gegeben, sagt man. Gesellschaftlich und im Glauben passiert etwas Ähnliches. Man soll oder muss Respekt gegenüber den Propheten, der Religion haben und darf nicht kritisieren oder Karikaturen zum Beispiel zeichnen, weil man als Muslim und als Ungläubiger schon gar nicht das Recht hat, die göttliche Ordnung in Frage zu stellen. Man darf nicht nur die Ordnung in Frage stellen, man hat auch nicht das Recht, überhaupt Fragen zu stellen, wenn es keine Verständnisfragen sind. Kritische Fragen stellen bedeutet zweifeln und der Zweifel erscheint als Gotteslästerung und ist seit dem 12. Jahrhundert aus der islamischen Lehre bis heute verbannt. In der Sure 3, Vers 110 lässt Mohammed Allah sagen, ich zitiere, ihr seid die beste Gemeinschaft, die je für die Menschheit gestiftet wurde. Ihr gebietet, was recht ist, verbietet, was verwerflich ist und glaubt an Allah. Das Geschehen in der Welt ist demnach nicht von den Menschen zu bestimmen, also durch die Gesetze, sondern soll der Autorität Allahs folgen. Nach Allahs Gesetzen soll der Mensch leben. In der islamisch geprägten Gesellschaft hat man deshalb der gottgegebenen Ordnung somit Respekt zu erweisen. Der ältere Bruder beruft sich auf Gott, wenn er der Schwester Vorschriften macht, die Mutter auf diese Ordnung, wenn sie die Tochter verheiratet. Wenn in westlichen Wertmaßstäben von Respekt gesprochen wird, ist damit Hochachtung, Rücksicht, auch mal gelten lassen gemeint, seit der Aufklärung. Man muss als Einzelner den Respekt verdienen. Also das Individuum muss Respekt verdienen. Der amerikanische Soziologe Richard Sennett beschreibt den Respekt als soziales Instrument gegenseitiger Rücksichtnahme, das sich im Verhalten, Ritualen und nicht zuletzt in den Gesetzen, mittlerweile natürlich, manifestiert und als die Achtung der Bedürfnisse von Menschen, die einem nicht gleichgestellt sind, definiert. Und Jürgen Habermas wiederum beschreibt damit die Achtung sogar abweichender Meinung, was wir unter Diskussion und unterschiedliche Meinung, Äußerung zum Beispiel überhaupt verstehen. Das heißt, ich respektiere auch jemanden mit einem anderen Interesse. Sennett formuliert drei Leitgedanken, auf denen die Gesellschaft den Charakter des Menschen formen kann, der den Respekt der anderen zu gewinnen. Erstens, die Entwicklung der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Zweitens, dann die Sorge um sich selbst. Drittens, das Bestreben, den anderen dann davon etwas zurückzugeben. Oder um es prägnanter auszudrücken, mach etwas aus dir selbst, sorge für dich selbst, hilf den anderen, so kannst du dir sowas wie einen Respekt dir vielleicht angewöhnen oder annehmen. Durch jahrzehntelange falsche Integrationspolitik begünstigt, fühlen sich viele muslimische Migranten immer noch zum Beispiel als Türken und haben Europa als ihre neue Heimat nicht annehmen können. Die Migranten und die Töchter und die Söhne der Migranten und ihre Kinder müssen aber, wenn sie eine Identität finden wollen, dieses Land oder da, wo sie leben, als ihr Land, als neue Heimat begreifen. Sie müssen bereit sein, dieses Land und die Menschen vor allen Dingen, die hier leben, kennenzulernen. Sie müssen sich den Menschen und den Orten, wo sie leben, sich öffnen. Und wie Max Frisch sagt, Demokratie als die Einmischung in die eigenen Angelegenheiten begreifen. Dazu gehört, dass sie aber aufhören, die Europäer als Ungläubige zu sehen, aufhören, die europäischen Sitten und Bräuche zu verdammen oder zu ignorieren, sondern sich auch mit den Traditionen des jeweiligen Landes auseinanderzusetzen. Und die Europäer müssen aufhören, Migranten nach Jahrzehnten immer noch als Fremde zu sehen. Migranten können nur verantwortungsbewusste Bürgerinnen, vor allem Bürgerinnen und Bürger werden, wenn sie natürlich auch die Chance dafür bekommen. In allen Bereichen der Wirtschaft, wie im sozialen Bereichen, sollten sie einbezogen werden. Zum Beispiel bei der Polizei, Feuerwehr, in Behinderteneinrichtungen, Altersheimen, Kindergärten, an Hochschulen, überhaupt natürlich an Schulen. Überall müssen Muslime, aber auch Migranten mit anderen, nicht nur natürlich Muslime, sollten einbezogen werden, damit man gemeinsam gerade die Öffentlichkeit und die Verantwortung für die Öffentlichkeit gemeinsam trägt. Die Europäer müssen mit den Muslimen bereit sein, in diesem Zusammenhang den Geist der Gesetze, also was Montesquieu versteht, der Republik anzuerkennen, Europa als ihre, also unsere gemeinsame Heimat anzunehmen. Ihre, dann sind das die Frauen unserer Gesellschaft vor Diskriminierung und Gewalt gemeinsam dann zu schützen. Denn das ist die Voraussetzung überhaupt für ein Miteinander. Es mag aber befremdlich sein, Europa als Heimat zu akzeptieren, wenn selbst viele Deutsche zum Beispiel mit der Identifikation mit ihrem Land noch immer noch Probleme haben. Wer als Österreicher sein Land nur als die Wiege des Holocaust oder die Europäer sich nur als Kolonialherrscher sehen, wer Nation mit Nationalismus gleichsetzt, Identität für Rassismus hält, hat natürlich Probleme, anderen eine positive Sicht Europas zu vermitteln und die Werte gemeinsam zu teilen. Aber gibt es einen anderen Weg, als dieses Land, so wie es ist, auch anzunehmen? Ich meine nein, denn das ist ja gerade auch seine Stärke, dieser ewige Selbstzweifel der Europäer. Eine kollektivistische Identität oder eine hegemonale Idee des Islam oder überhaupt Kollektivreligionen kann und will der Westen nicht mehr leisten. Sie haben es hinter sich. Die Identität Europas ist die Freiheit und der Schutz des Einzelnen. Migranten sind nicht bedürftig, sondern haben andere Voraussetzungen mitgebracht. Die Europäer müssen aufhören, die Migranten als Mündel zu betrachten, denen man ständig helfen muss. Die Migranten aufhören, sich als Opfer zu stilisieren. Aber kurz bevor ich aufhöre, noch ein ganz kurz zur Aufklärung. Denn ein grundlegendes Problem des Islam in diesem Zusammenhang ist die fehlende Trennung von Staat und Religion, die spätestens mit der Einführung der Orthodoxie im Jahr 847 staatlich-muslimische Tradition wurde. In den christlichen Gesellschaften fand die Trennung von Religion und Staat im Zuge der Aufklärung statt. Unter Säkularisierung wird die Verweltlichung einer Gesellschaft verstanden. Das lateinische Säkulum bedeutet Jahrhundert, das heißt einen befristeten Zeitraum mit einem Anfang und einem Ende. Säkularisierung bedeutet also historisch den Übergang von ewigen zu zeitlichen Werten. Werte, auch Glaubensinhalte, wurden damit erstmals in ihrem historisierenden Kontext gesehen, dem historisierenden Blick geöffnet. Sie konnten verworfen und neu begründet werden, entstehen und vergehen. Diese Entwicklung wird als Aufklärung genannt. Sie hat den Freiheitsgedanken überhaupt in die Welt gebracht. An die Stelle von Gottes Gesetz trat das vom Menschen gemachte Gesetz, das Recht, ein. An die Stelle des von Gott gewollten Schicksals trat der sein Schicksal selbst in die Hand nehmende, vernunftbegabte Mensch. Enlightenment, das Licht der Vernunft, wie der englische Philosoph John Locke es genannt hat, befähigte ihn, die ihm bisher unverstandenen, schicksalhaften Lebensweg mit seinem Geist, also kognitiv, zu durchdringen und sich dann endlich intellektuell anzueignen. Wahre Aufklärung ist deshalb auch die Aufklärung des Menschen über seine eigenen Grenzen und die Erkenntnis eigenverantwortlicher Gestalter diesseits zu sein und nicht ein Vollstrecker eines jenseitigen Auftrags zu dienen. Der Glaube wurde dadurch nicht abgeschafft, auch nicht bei den Christen. Aber mit der Aufklärung wurde ihm Vernunft zur Seite gestellt, die Frage der Zweifel. Der Islam als Religion hat eine solche Aufklärung vor sich, um die große Chance dieses gerade in Europa zu beginnen. Auf seine Verbandsfunktionäre können wir dabei aber nicht hoffen. Umso notwendiger ist es, dass gerade säkulare Muslime und Demokraten den Part der Verantwortung für die Integration der Muslime selbst übernehmen. Dass die hiesige Gesellschaft aber ihre eigenen Grundwerte und Werte und Grundlagen vergewissert, sie auch hinterfragt, bestätigt oder verändert. Aber dass sie zugleich unmissverständlich klar macht, dass ein Miteinander auf einem für alle verbindlichen Gesellschaftsvertrag beruht, der keine Parallelwelten mit grundsätzlich anderen Normen und Rechtsprechungen duldet. Wir sind, um einen Gedanken des Islamwissenschaftlers Bassam Tibe aufzugreifen, eine kulturell plurale Gesellschaft, deren Miteinander durch wertbezogene Gemeinsamkeiten entsteht, nicht durch eine Aufeinander- oder Aneinanderreihung von multikulturellen Parallelgesellschaften oder Parallelwelten oder gar Gegenwelten. Ich bin stolz darauf, in Europa zu leben, auf meine Freiheit als Europäerin. So sehr mich manchmal das Laster des Selbstmitleids nervt, so stolz bin ich aber dann doch darauf, an den Debatten um die Geschichte Europas, die Probleme des Zusammenlebens mich beteiligen zu können und mich einzumischen. Das ist wahre Freiheit und ein Zustand, der mir eine Gesellschaft als reich erscheinen lässt. Es ist ein Grund, stolz zu sein. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Zuhören.
Danke vielmals, Frau Kelleck. Ich schaue jetzt gleich, ob sich schon Hände heben, ob es spontan gleich Fragen gibt. Ich sehe jede Menge. 1, 2, 3, 4, 5, bitte. Haben wir irgendwo das Mikro? Nein, wir brauchen es für die Aufnahme.
Vielleicht sammeln, so 3, 4 Fragen sammeln.
Ja, nachdem es sich abzeichnet, dass es mehr Fragen werden, sammeln wir etwas zusammen, damit wir... Okay. Bitte.
Also, muss ich mir ganz kurz vorstellen?
Okay. Achso, wir fangen an.
Ja, genau.
Gerne, wenn Sie sich vorstellen.
Okay, ich bin die Sierra, studiere in der Kunstuniversität und habe jetzt, vielleicht habt ihr alle gemerkt, ein bisschen Aufnahme und so gemacht, weil ich es für meine Arbeit sehr interessant finde, verschiedene Sichtweisen zu bekommen. Und zwar würde mich das sehr interessieren, Sie haben jetzt, also es war viel Informationen, was Sie jetzt gegeben haben. Da waren halt Kultur, Religion sehr breit erklärt. Nur kann es sein, dass man halt sehr oft Kultur und Religion sehr viel zusammenmischt. Das sind eigentlich, sind das nicht zwei verschiedene, sag ich mal, verschiedene Wörter insbesondere, zwei verschiedene Perspektiven, die Menschen eigentlich, also zwei verschiedene Wege, die Menschen gehen. Weil ich kann jetzt nach der Tradition leben und aber, sage ich mal, Religion ist mir total egal. Oder ich kann nach der Religion leben und schiebe die Tradition auf die Seite. Mhm. Das okay. wäre...
Sammeln mal. Mhm.
Mhm. Ja.
Bitte.
Ja, mir ist aufgefallen, dass Sie am Anfang von der Beschneidung gesprochen haben und da haben Sie, aber ich glaube, das war ein Versprecher, ich beschäftige mich jetzt schon sehr lange mit dem Islam, dass Sie gesagt haben, die Beschneidung von der Frau wird von der Scharia begründet, das wäre mir sehr fremd, wenn das stimmen würde.
Ägypten.
Aber wenn Sie Quellen haben, dann würden mich diese Quellen interessieren. Danke.
Ja. So, dann machen wir...
Ich habe schon.
Ja, haben Sie schon, bitte.
Mir bereitet sehr großes Unbehagen, wie sehr Sie generalisieren.
Ja.
Ich sehe das anders, nämlich dass es den Islam, so wie Sie ihn schildern, ja in dieser Form nicht gibt. Es gibt ja auch innerhalb der Türkei große Unterschiede. Man kann nicht Adana mit Istanbul vergleichen und schon gar nicht zum Beispiel die Emirate mit der Türkei. Bei Ihnen klingt das so, als würde, wenn man sich in ein islamisches Land begibt oder in eine islamische Gesellschaft, als wäre schon sozusagen hier die Unfreiheit vorprogrammiert. Ich glaube, Sie bedienen damit Ressentiments, von denen es ohnehin schon zu viele gibt.
Ja, ich erlaube mir kurz meinem Vorredner zu antworten. Ich habe den Islam sehr wohl gefunden. Wo immer ich hinkam in arabische Länder, kaufte ich mir Islambücher islamischer Gelehrter. Da steht überall dasselbe drinnen. Und wenn der Herr Anas Chakfe, Islamführer in Österreich, einen Vortrag hält, dann redet er auch über den Islam. Und ich habe ihn genau diese Frage gefragt und er sagt, jawohl, es gibt einen Hauptstrom Islam, daneben ein paar Verzweigungen, aber den Islam gibt es. Ja. Der Rest meiner Frage ist ganz einfach, Frau Kelleck, ob Sie sich getrauen, ganz grob zu quantifizieren, den Anteil der sogenannten eher säkularen Muslime und denen, die nach der Scharia und orientalisch leben und leben wollen. Danke.
Danke.
Okay, glaube, dann haben wir noch
einen. Ne?
Ja, genau, den Herrn. Ja, genau. Und dann machen wir mal.
Ja, was mir auffällt, also speziell beim Islam, dass keine Trennung, zumindest jetzt noch nicht, zwischen Herrschaftsform und Religion passiert ist, beziehungsweise im Ansatz passieren wird. Ich erinnere mich, in den 80er Jahren mit einem Studenten diskutiert zu haben, der den Kommunismus hat, über allen grünen Klee gelobt hat, in der Theorie ja sehr wohl hatte er recht. Und dann sage ich zu ihm, ja, wo wandern die jetzt aus, in welches Land, wo dein Paradies ist? Wandern wir in die DDR aus, in die Sowjetunion oder die Jugoslawien? Ja, wir sind dann auf keinen grünen Zweig gekommen, in welches Land. Da hat man kein Land sagen können. Ähnlich geht es mir jetzt beim Islam. In welches islamische Land würde ich auswandern wollen? Ich kenne keines, wo ich eigentlich leben würde, leider. Mhm. Ob sich der Islam, so wie das Christentum wandelt, das Christentum wäre auch sehr restriktiv und intolerant bis zur Aufklärung, hat sich gewandelt natürlich. Wie weit sich der Islam hier wandeln wird, das kann ich nicht sagen, da bin ich zu wenig kompetent in dieser Richtung.
Könnten wir vielleicht als eine Frage auch dazu nehmen, wie wandelbar setzen Sie Islam. Das ein?
Wandelbar.
Fangen wir von vorne an.
Genau, ich hoffe, Sie haben mitnotiert,
ja, dass ich das sage.
Aber ich fange Ihnen jetzt hier an, weil diese Frage kommt auch oft oder es wird auch so als Einwand gesagt, ja, das, was ich da beschreibe, das sei ja Tradition und hätte mit der Religion halt nicht viel zu tun. Und Kultur und Religion, das müsste ich unterscheiden. Also ich habe einen anderen Blick. Ich schaue mir Islam als Theologie oder Islam als Lehre, Islam als Religion mir an. Und auch historisch. Und dabei habe ich festgestellt, weil ich auch zum Beispiel den Begriff Respekt versucht hatte, dieses zu etwas zu erklären, was das eigentlich bedeutet, so das zu akzeptieren, was von Gott als Gesetz kommt. Und wenn ich dem halt widerspreche, dann so respektlos eigentlich gegenüber diesen Gesetzen bin. Woher kommt das eigentlich? Also ich habe festgestellt, dass gerade die Muslime selbst ja halt waren mit Ibn Rushd Averroes, wer halt ihn kennt, im 11. Jahrhundert eine große Auseinandersetzung angefangen hat, indem er die griechischen Philosophen übersetzt hat, Aristoteles zum Beispiel, ins Arabische, also vom Griechisch ins Arabische, und damit eine eigentlich die erste Wissenschaft oder überhaupt über Aufklärung so eine Diskussion oder Auseinandersetzung begonnen hat, zwischen Glaube und Vernunft zu trennen. Das heißt, Religion als Glaube zu lassen und Vernunft, also Geist, Ratio, zu trennen. Und das wäre eine wunderbare Idee gewesen, um dadurch auch so etwas wie eine Wissenschaft entwickeln lassen zu können, dass zum Beispiel die Vernunft halt sich trennt von der Religion, so etwas wie Spiritualität halt entsteht. Und wir stellen aber fest, durch Al-Ghazali in der gleichen Zeit ungefähr, kam diese Diskussion so auf und gleichzeitig aber auch von den arabischen Gelehrten selbst wieder diese verriegelte Zeit, wo genau die beiden wieder zusammengebracht worden sind. Das heißt, Vernunft und Glaube ist eins. Das heißt, ich soll meinen Verstand, meine Vernunft benutzen, Allahs Gesetze zu folgen. Und das können sie durch die Scharia, was gefestigt wurde als Gesetz, können sie das nachzeichnen. Also nachlesen und feststellen, dass seitdem in den islamischen Ländern gerade die Gesetze Gottes auch kulturell, das heißt Alltagsgesetze geworden sind, wonach die Menschen halt leben. Und wenn ich das so sehe, dass wir diese Geschichte nicht aufgearbeitet haben, also ich kenne kein einziges Land, wo Averroes rehabilitiert worden ist bis jetzt. Und solange er nicht rehabilitiert ist, solange wir da nicht ansetzen, ich meine jetzt wir, das ist bei mir, wahrscheinlich bei vielen Migranten geht das ein bisschen hin und her, mit wir meine ich jetzt die Muslime, dass wir Säkulare, damit meine ich, und da komme ich jetzt auch zu dieser Frage, was verstehen Sie unter säkulare Muslime? Ein säkularer Muslim ist derjenige, der genau diese Zeit, von dieser Zeit anfängt und sagt, wir müssen jetzt diese Zeit rehabilitieren und zwischen Vernunft und Glaube trennen. Was nämlich passiert ist, dass die Europäer dann vom Griechischen, vom Arabischen ins Lateinische übersetzt haben, die Übersetzung von Aristoteles, und dadurch ja auch für Europa die griechische Philosophie überhaupt gerettet wurde. Das verstehen ja auch viele Muslime, dass sie sagen, ja wieso, Europa und Muslime gehören eng zusammen. Ohne uns gäbe es gar kein europäisches Denken. Aber das hat mit dieser Zeit zu tun, sonst wäre tatsächlich diese Zeit verloren gegangen. Nur, dass halt die Europäer genau diesen Unterschied gemacht haben. Sie haben zwischen Glaube und Vernunft getrennt und wir haben bis heute so etwas wie eine Entwicklung der Wissenschaft, und das Gerät, was sie da benutzen, ist 500 Jahre europäische Geschichte und ist kein Fotoapparat. Also das ist so wichtig gewesen, dass man von diesem göttlichen Angst und von diesem göttlichen Gesetz sich lösen muss, um sich rational diesseits für Wissenschaft, Neugier, Zweifel, allem, was mir gesagt wird, auch in Frage stellen zu dürfen. Wenn ich das als Mensch darf, bin ich ein freier Mensch, ein freier Geist. Und das wird ja auch als Libertas, und das ist ja das Griechische, verstanden.
Darf ich da kurz nachfragen, weil wir gerade beim Fotoapparat waren. Es gibt ja auch welche, die sagen, der technologische Entwicklungsrückstand der islamisch geprägten Kultur hänge mit diesem Religionsverständnis, von dem Sie gerade geredet haben, zusammen. Also
ja, ich sage das, ja.
Würden Sie das so teilen?
Ja. Es ist ja so, wenn Menschen gehindert werden, Fragen zu stellen, also diese philosophische Zeit, das fängt ja mit dritten, vierten Lebensjahr an. Warum ist das so? Warum ist die Sonne so heiß und in der Nacht gibt es den Mond? Also man fängt ja an, überhaupt zu fragen, warum ich auf der Welt bin. Das ist ja diese philosophische Zeit. Wenn man ab diesem Zeit anfängt, diesem Kind auch was zu erklären, und das kann man ja symbolisch übertragen auf die Gesellschaft, das heißt, ich habe Fragen und bekomme Antworten, dann kann ich mich ja als Mensch weiterentwickeln. Wenn Sie aber in einer Gesellschaft aufwachsen, wo viel mehr Nachahmung, das heißt, ich muss das, was die Älteren leben, nachleben, wenn nicht, bin ich respektlos. Ja, das ist dieser Taklit, das heißt also diese Nachahmung, das erleben wir aber auch in der chinesischen Welt, also Malerei. Derjenige, der das perfekt nachzeichnet, ist der große Maler. In Europa war es immer so, dass die Menschen in jeder seiner Epoche und Zeit was Neues entwickelt und gemalt haben. Dadurch wurde man ab bestimmten Jahrhunderten der Maler, war es dann, weil er was durchbrochen hat. Das beobachte ich. dass die islamischen Länder genau diese Epochen nicht haben, weil sie auch eine Zeit, also dieses ein Anfang und ein Ende nicht haben. Durch die islamische Zeit ist es nochmal so, das ist ewige. Wir sind also ewigen da, bis Messias kommt und die Welt dann untergeht. Dadurch habe ich ja auch keinen historisierenden Blick auf die Geschichte. Das heißt, wir schaffen im Grunde nicht, denn wir auch nicht dieses Historisieren dürfen, auch keine Aufarbeitung der Geschichte. Das heißt, einen kritischen Blick zu haben, was ist eigentlich passiert. Und dieser historisierende Blick ist auch, dass ich den Koran nehme, aufmache und sage, wer ist der Autor dieses Buches? Und das ist nach wie vor in den islamischen Ländern nicht zugelassen.
Darf ich ganz kurz?
Komme ich dann gleich zur Beschneidung.
Ja. Wir haben nur mit Mikro, bitte. Aber ich würde Sie bitten, wir machen ohnehin eine zweite Runde,
ja,
dann machen wir das.
Ich, also,
genau zu diesem Thema passen würde, weil Sie gesagt haben, 2 bis 3 Jahre alt. Ich würde nur mal ganz kurz zum Islam zurückgreifen. Islam kommt ja, ich lebe auch den Islam, bin aber total...
Würden Sie es nehmen?
Ja, okay. Ich lebe auch den Islam und ich bin total selbstbewusste Person, aber im Islam weiß ich auch soweit, ich weiß nicht alles vom Islam, ich weiß, dass es frei ist, jedem Menschen frei zugänglich ist, Fragen zu stellen, sich kritisch dem Islam gegenüber zu stellen, weil Abraham, so laut Koran steht auch drinnen, der hat ja auch gesagt, wer ist mein Gott? Ah, der Mond, ah, der Stern, ah, das kann mein Gott sein, das kann mein Gott sein. Wenn nicht die Freiheit bestehen würde, würde nicht Abraham als Beispiel vorkommen im Koran.
Okay. Ich meine natürlich damit den ganzen Zusammenhang, sowas wie Entstehung der Wissenschaft. Also Sie im Einzelnen natürlich haben Sie sicherlich Fragen gestellt und auch Ihre Antworten gefunden und gesucht, weil der Mensch hat ja sowieso instinktiv diesen Drang, diesen Trieb zu fragen. Aber ich schaue mir ja gesellschaftliche Ordnung an, gesellschaftliche Systeme an und da stelle ich eben fest, dass wenn ich europäische Wissenschaften mir ansehe, also Universitäten, Hochschullehrer, also überhaupt Professoren, warum heißen sie überhaupt Wissenschaftler und mir das in den islamischen Ländern ansehe, dann gibt es diese Form von Theologie nicht. Also es gibt nicht den gläubigen theologischen Menschen, der sagt, ich glaube aber, dass das heilig ist, was von Gott kommt und der nebenan sitzt, guckt, wer ist der Autor dieses Buches. Solange das nicht gibt, gibt es für mich zwischen Glaube und Vernunft keine Trennung und damit auch keine Trennung von Politik und Wissenschaft. Und jetzt muss ich ja die Fragen durchgehen, ich halte hier immer gleich ganze Vorträge. Ja, Beschneidung ist tatsächlich in Ägypten, weil 95% der Ägypterinnen sind beschnitten, ist in den Händen der Imame. Ich weiß, dass 94 zum Beispiel der Innenminister damals im Parlament ein Gesetz durchgebracht hatte, dass gerade dieser Bereich, also durch das Parlament verboten werden sollte und auch entsprechend durchgesetzt werden sollte, die Imame dagegen protestiert haben und es ist tatsächlich zurückgegangen an die Hände des Personenstandrechts und auch Tragen von Kopftuch und. Auch die Polygamie zum Beispiel ist immer noch in den Händen der Imame und daher weiß ich in dem Zusammenhang nicht, welche Rolle die Muslimbrüder, darauf war das eigentlich, war das aufgebaut, welche Rolle die Muslimbrüder dabei nehmen werden, um gerade diese Scharia-Gesetze auch als Personenstandrecht tatsächlich durchzusetzen und damit dann auch verfestigen, dass es die Polygamie weiterhin gibt. Weil das gibt es ja auch noch in Ägypten. Also in dem Zusammenhang habe ich das nur gesagt. Es wird ja auch nicht in allen Ländern, in allen islamischen Ländern werden Frauen nicht beschnitten. Es ist also sehr, sehr viel in Ägypten, aber da kennen Sie sich ja sicherlich aus. Ja, gibt es, ich glaube, Sie hatten gesagt, dass ich zu sehr verallgemeinere, genau. Und den Islam es eigentlich nicht gibt. Ja, was heißt hier verallgemeinern? Ich schaue mir die Systeme in den, also gesellschaftliche Systeme an. Ich sehe mir ja nicht an, wie das Individuum, also der Einzelne jeweils den Glauben lebt, ausführt, was er darüber denkt. Das können wir auch schlecht rausbekommen. Es gibt 1 Milliarde unter diesem System lebende Muslime. Das kann ich natürlich nicht wissen, weil jeder irgendwas letztendlich da was anderes drunter sehen kann. Was ich mache ist, ich bin ja Soziologin, ich sehe mir eine Gesellschaft an und das Verhältnis Individuum zu Staat. Ich sehe mir an, ob in islamischen Ländern Religionsfreiheit gibt und was unter Islam oder Religion verstanden wird. Und wenn ich dann sehe, dass fast in allen islamischen Ländern 95% also der Islam Staatsreligion ist, fast alle dort lebenden Menschen Muslime sind und im Alltag auch diese Religion gelebt wird, weil das schaue ich mir ja genau halt an, zum Beispiel das Verhältnis von Mann und Frau. Ist das nun islamisch-kulturell geprägt oder ist das hindisch, also Kastensystem geprägt oder ist es nach europäischem Muster, also Zivilrecht, Strafrecht geprägt? So sehe ich mir die Gesellschaften an und da stelle ich fest, dass die islamische Kultur schon in den in Gesellschaften schon so gelebt wird.
Ja, aber da werden Sie doch zu entgegengesetzten Ergebnissen kommen, wenn Sie Ihre Untersuchungen in Izmir machen oder in Marrakesch oder in Meknes oder in Nouakchott oder in Damaskus. Ja. Und das stört mich, dass Sie sozusagen immer etwas entwerfen, was da über allem steht und in dem Moment, wo
steht
so,
auch.
So ist die Gesellschaft. Istanbul und Izmir, auch dort sind die Leute Moslems, aber das ist doch nicht so, wie von Ihnen geschildert wird, das Leben.
So? Doch, weil wenn Sie nämlich über den Begriff, was ist Islam, in Istanbul mit sogar dort Rechtsgelehrten sprechen, sagt er dasselbe wie in Adana, der Rechtsgelehrte. Ich spreche nicht von Menschen, die in Istanbul gar nichts mit Religion zu tun haben und einfach als freie Bürger leben. Davon spreche ich nicht. Aber wenn wir von Katholizismus sprechen, gibt es doch auch, was der Katholizismus sein soll oder das Christentum sein soll. Es gibt halt Jesus, es gibt keine Christen, die nicht an Jesus glauben, dann ist er kein Christ.
Aber können wir vielleicht die
Entschuldigung,
Frage...
Sie haben doch von kulturellen Strukturen gesprochen. Jetzt gehen Sie auf die Imam-Ebene. Natürlich wird der Imam überall dasselbe sagen. Aber wie es gelebt wird, ist doch überall was anderes.
Ja. Aber das ist der ganzen Welt so.
Aber vielleicht können wir es trotzdem noch einmal, weil in unseren Köpfen ja immer sozusagen eine Vergleichsebene Christentum und wie hat sich das alles bei uns entwickelt und so weiter auch existiert. Wenn man auf der Ebene der Theologie bleibt, gibt es irgendwo in der islamisch-wissenschaftlichen Welt eine Theologie, die aufgeklärt ist, die so etwas zum Beispiel wie eine historisch-kritische Auslegung des Koran kennt?
Also das gibt es nicht. Und es gibt, was den Islam halt ausmacht, wo alles überall gleich ist, was das Menschenbild, was der Islam, also ein Menschen versteht, ein Menschenbild und wie das Weltbild sein soll. Und das ist vollkommen anders als in Europa. Und zwar, der Mensch ist halt ein Mensch, der zum Beispiel nicht in der Lage ist, was ich vorhin versucht habe, warum das Kopftuch zum Beispiel getragen wird, sich selbst zu beherrschen. Also die Sexualität zu beherrschen und daher auch die Welt, also das Weltbild, getrennt sein muss von Mann und Frau. Und das ist überall gleich. Das gibt es nicht. Es gibt kein islamisches Land, wo nach dem islamischen Verständnis das zusammengehören soll. Natürlich gibt es modernisierte oder moderne Gesellschaften, die Islam als Religion haben, wo Männer und Frauen zusammenarbeiten. Aber das, was vermittelt wird, was der Islam ist, ist überall gleich.
Aber ich glaube, das war jetzt ja Ihr Anliegen zu sagen, kulturell kann der Islam oder können islamische Länder ganz unterschiedlich sein. Ob ich jetzt in Bosnien oder in Saudi-Arabien bin, das macht schon einen Unterschied. Auch als Frau macht das
aber
einen Unterschied,
oder? Aber das setzt einfach voraus, dass es so ist. Gibt es ein christliches Land, was ähnlich ist? In Russland wird das Christentum doch ganz anders gelebt, auch als in Bosnien oder als hier in Linz.
Das ist doch Schreckenspropaganda, was Sie hier betreiben. Wenn ich jetzt,
also
ich habe ein Jahr in der Türkei verbracht.
Ich habe jetzt aus meiner Sicht das gesagt.
Nicht so.
Und
ich will jetzt
kein Zwiegespräch mit Ihnen machen, sondern hier weitermachen mit meinen vielen Fragen,
die ich habe. Darf ich Sie noch um die Frage, die eine Frage hatten wir noch, wie wandelbar ist Ihrer Einschätzung nach der Islam oder die islamische Kultur, wie wandelbar ist das?
Ja, also das Entscheidende ist, was alle islamischen Länder verbindet, ist das Bild der Frau, das Verhältnis von Mann und Frau. Dass zum Beispiel immer noch nicht nach 1400 Jahren eine Art Aufklärung in den Ländern stattgefunden hat, dass die Scharia vollkommen weg sein sollte. Dass also die Menschen nicht nach Gottes Gesetzen leben sollen, sondern nach parlamentarischen Gesetzen. Das hat sich nicht verändert. Und wenn es Länder geben sollte, die eine Säkularität wollen, dann müssen wir eine Theologie haben, die genau darauf aufgebaut ist. Also diesen Trend, eine Spiritualität, natürlich kann man Islam spirituell leben und man kann muslimisch religiös leben und ein moderner Mensch sein. Natürlich kann man das sein, aber wir brauchen dafür die Institute, wir brauchen dafür einen staatlichen Rahmen, wo der Mensch das auch leben kann. Wenn wir den Rahmen nicht haben, rede ich von einem Staatsislam. Und wie kann das aussehen? Wie soll dieser Rahmen überhaupt aussehen? Zum Beispiel, dass ich das Recht habe, kein Kopftuch aufzusetzen, nicht fünfmal am Tag zu beten. Und wenn ich das muss, dass ich vom Staat ein Institut habe, wo ich hingehe, mich beschweren kann und sage, hier bei meinen Nachbarn, da ist jemand, der bedroht mich oder meine Eltern zwingen mich. Dass ich also vom Staat, der Einzelne, geschützt sein muss vor religiöser Prägung und dass die Eltern auch darunter gehören müssen. Das heißt, dass die Eltern nicht das Recht haben, mit diesem ganzen Rahmen, mir diesen gesellschaftlichen, diesen religiösen Rahmen zu geben und als das Individuum hat kein Recht, dort auszubrechen. Solange das nicht ist, kann es keine säkulare Muslime geben. Wir können in Europa säkular wohl leben, weil wir hier auch vor der Religion geschützt sind. Das heißt, die Religionsfreiheit bedeutet auch, dass ich ohne Religion leben darf und ich werde dafür nicht bestraft oder erlebe Verstoßung durch meine Familie. All das kann natürlich in diesen Ländern auch passieren. Und große Hoffnung ist jetzt, dass das eben aufgebrochen ist, gerade in Nordafrika. Dass die Menschen gerade diese Bevormundung, sei es Mubarak oder Allah, es auch satt haben. Sie wollen eine Regierung haben, genau die ihnen diese Freiheiten gibt, also diese individuellen Freiheiten, dass ich dann letztendlich mit Verstand und mit Liebe mich für eine Religion entscheide und nicht einfach da ist und ich komme auf die Welt und ich lebe das nach. Das muss aufgebrochen werden. Und das ist hoffentlich jedenfalls jetzt im Gange. Und wenn man da genug bürgerliche Menschen dort hat, die das halt tragen und auch sich zu Wort melden, dass eben nicht ein streng gläubiges, traditionelles Islambild dort sich durchsetzt, dann hätten wir es geschafft. Und das wäre dann auch Modell und beispielhaft für die anderen muslimischen Länder.
Ganz kurz, weil unser Thema ja die Frauen sind, hat man bei zum Beispiel in Ägypten oder Tunesien eine nennenswerte Bewegung in Richtung Frauenrechte mitbekommen? War die tatsächlich da? Ist die berücksichtigt worden? Haben Frauen irgendetwas zu reden jetzt nach der Revolution?
In Ägypten? Oder meinen Sie es in Tunesien?
Ja, Ägypten, Tunesien, die Länder, wo sozusagen schon der Sturz durch ist.
Also ich weiß nur von Bewegungen, die innerhalb, also Künstler zum Beispiel, Literaten in Ägypten aktiv sind, die sich zusammenfinden, sich vernetzen, aber genauso stark sind die Traditionellen, die genauso sagen, das ist unsere Stunde. Und ich weiß, dass gerade Muslimbrüder konspirativ arbeiten. Die sind eben, wedeln eben nicht die islamische Flagge, sondern sie unterwandern die ganze Gesellschaft und setzen ihre Scharia schon so durch. Und das müssen wir einfach beobachten, aber was anderes können wir eh nicht machen, weil diese Gesellschaften müssen tatsächlich von sich aus auch diese Säkularisierung wollen. Ich meine mit Säkularisierung tatsächlich Religionsfreiheit. Ja, auch, dass ich am Strand dort sein kann und jemand anders trägt Kopftuch. Das muss alles von diesem Volk selbst kommen. Wenn wieder von Europa aus mitgeholfen wird und mit angeblich zur Demokratie geholfen wird, dann wird es keine wirkliche eigene Identität sein. Und damit wird es nicht das sein, was man unter Demokratie versteht.
Okay, also ich habe da eine Wortmeldung. 2, 3, 4, 5. Auf. Okay, bitte.
Ja, zunächst ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Also mich freut es sehr, dass ich heute bei dem Vortrag überhaupt zufällig dabei bin. Ich habe das heute erst morgens im Internet gelesen, dass dieser stattfindet. Die Kritik an einzelnen Bereichen im Islam war für mich sehr schwierig. Also ich spreche aus meiner praktischen Erfahrung. Bereiche, die sich im Zusammenhang mit den Rechten der Frau oder des Schlagens der Frau oder mit der völligen mit der Verantwortung des Mannes über die Frau stellen. Diese Fragen habe ich kritisch geäußert und ich bin sehr zurückgewiesen worden von Islamexperten, die im Schulunterricht tätig sind.
Ich bin ein bisschen so weiter vorne ziehen. Ja.
Für mich war das, ich weiß nicht, wie das funktioniert genau, also, okay. Aber für mich war das eben sehr schwierig. Ich
glaub, also von ja, vorne, na, von vorne, einfach schräg halten, hm? Genau. Ja, genau.
Muss man alles lernen. Für mich war es sehr schwierig, mich kritisch zu äußern. unter anderem auch deshalb, weil ich auch von Kolleginnen die Befürchtungen mitgeteilt bekommen habe, wenn ich so kritisch bin, dann könnte es sein, dass unsere Schule, die ich nicht nennen möchte, als islamfeindlich dargestellt werden könnte. Für mich war die Kritik, und ich habe die Kritik bis an Amir Seidan, der ja Direktor der Islamisch-Pädagogischen Akademie in Wien ist und dessen Referat ich eben kritisch betrachtet habe, es wurde einfach abgewiesen, meine Kritik, also nicht zu kennen. Oder, ja.
Okay. Danke. Bitte.
Grüß Gott. Ich möchte kurz über Kopftuchzwang und Zwangsheirat sprechen. Mhm. Also Glauben ist etwas Innerliches, also zwischen mir und Gott. Mhm. Und es bringt nichts, wenn mein Vater mich zwingt, dass ich ein Tuch trage. Mhm. Also das hat nichts mit Islam zu tun, also ein Zwang, Kopftuchzwang. Weil ich muss innerlich überzeugt sein und erst dann trage ich ein Tuch. Und Zwangsheirat, das gibt es in Indien, in der Türkei, aber auch Indien und anderen Ländern. Mhm. Und das hat auch nichts mit dem Islam zu tun, weil eine Heirat ohne Zustimmung der Frau ist nichtig im Islam. Mhm. Also auch wenn sie heiraten, es ist nichtig. Es hat nichts mit dem Islam zu tun. Es kann etwas Kulturelles sein, aber mit der Religion, mit dem Islam hat es nichts zu tun.
Okay, danke. Ich habe jetzt, können Sie noch einmal mit Handzeichen, ich habe den Überblick, es waren 5 Frauen zuerst. Nehmen wir zuerst die Frauen, bitte.
Also, Ihre Wortmeldung passt jetzt gut zu meiner Frage. Ich habe selbst in einem arabischen Land gelebt und habe erlebt, dass Frauen diese Unfreiheit sehr verteidigen und sich und kein Verständnis für uns westliche Frauen haben, die wir so frei sind. Also ich war sehr erstaunt, das waren gebildete Frauen, die mich als armen Menschen betrachtet haben, dass ich so frei bin. Und da frage ich Sie jetzt, Frau Kellig, was sagen Sie dazu? Und meine zweite Frage ist, wir leben hier in der westlichen Welt und mir scheint, wir ersticken mitunter an unserer Toleranz. Ich glaube, wir müssen auch wieder für unsere westlichen Werte einstehen, eben für die Freiheit. Und das ist unbequem. Und ich denke, es geht darum, dass wir im Alltag diesen Keim der Freiheit im einzelnen Menschen immer wieder nähren. Wenn es Migranten sind, vor allem Kinder, ja, die hungrig sind nach Bildung, dann sollte das genährt werden und dann sollte das befreit werden. Und da muss man sich auch hinstellen und einem wilden Vater begegnen oder sonst etwas. Und ich habe in Ihrem Buch gelesen, das hat Ihnen auch sehr geholfen.
Okay. Danke. Dort bitte. In der zweiten Reihe, bitte.
Zunächst einmal ein kurzer kritischer Einwurf. Ich glaube, dass die Säkularisierung hier bei uns in der Aufklärung begonnen hat, aber bei weitem nicht vollendet ist. Ich denke nur daran, dass die ganze Debatte um Kreuze im Kindergarten schon gezeigt hat, wie sehr hier auch kirchlicher Standpunkt und öffentlicher Standpunkt miteinander verwoben sind, dass unser ganzes Rechtssystem natürlich auf christlichen Werten aufgebaut ist. Es gibt natürlich eine Zivilehe, ganz klar, aber ich glaube so, oder wenn ich denke an die Einflüsse der Kirche auf Schulwesen, Bildungswesen allgemein und in vielen anderen Bereichen, habe ich manchmal das Gefühl, dass Sie das ein bisschen verklärt haben, wie diese Säkularisierung bei uns vollzogen wurde. Das Zweite ist, was mir ein bisschen fehlt, ist der Bezug zu sozialen Aspekten. Es ist ja eigenartig, dass ja die Türkei eigentlich eine Säkularisierung vorgenommen hat. Da gibt es ja eine Trennung im Grunde genommen von Staat und Religion. Und gerade dort oder gerade bei diesen Immigrantinnen oder Immigranten ist oft das Problem sozusagen, ich sage jetzt einmal der sogenannten Integration, oft größer als bei Musliminnen aus anderen Ländern. Wobei mir scheint, dass das eine soziale Frage ist, weil Musliminnen aus anderen Ländern, die oft aus sehr armen Ländern kommen, eher aus dem gebildeten Stand stammen. während türkische Migranten sehr häufig aus dem ländlichen, oft bildungsfernen Milieu kommen. Das meine ich jetzt nicht abwertend, sondern so wie Sie es gesagt haben, sie kommen mit anderen Voraussetzungen. Ja? Also ich bin selber im Bildungsbereich tätig und ich möchte da jetzt nicht irgendwelche Vorurteile schüren. Aber es ist, glaube ich, eine soziale Frage, auch wie weit man quasi von dieser sogenannten Aufnahmegesellschaft integriert wird, oder wie soll ich sagen, dieser Integrationsbegriff ist sowieso eigentlich meiner Meinung nach völlig fehl am Platz, weil damit meistens eine Assimilierung gemeint ist, eine zwanghafte Anpassung dieser Immigrantinnen an unsere Gesellschaft. Okay, ja, mich würde jetzt interessieren, und vielleicht noch ganz kurz auch eines zu diesen Verallgemeinerungen. Ich meine, ich habe einmal ein sehr interessantes Buch gelesen von Mernissi, die wird Ihnen sicher bekannt sein, die Marokkanerin, Universitätsprofessorin, die darüber schreibt, wie eigentlich durch die verschiedenen Interpretationen des Koran, des ursprünglichen sozusagen, auch ganz andere Werte vermittelt worden sind, als ursprünglich gedacht waren. Und dass es natürlich auch ein gesellschaftlicher Prozess war und noch immer ist, wie sie dazu irgendwie steht.
Okay. Gut, dann
vielleicht noch eine und dann.
Ja, eine habe ich noch gesehen, allerdings sehe ich die Hand nicht mehr, dann dürfen Sie. Ein Mann. Auf den Sie sich nicht
Danke.
Mehr hebt.
Bitte. Ich habe nur eine Frage, und zwar meine Fernsehdiskussion. Ich glaube, es ist der erste Imam, der ja Schackfeld, glaube ich, also entschuldigen Sie, wenn ich falsch ausspreche. Da ist ja gefragt worden, darf ein Mann eine Nicht-Muslimin heiraten und darf eine Frau einen Nicht-Muslim heiraten? Und er hat Folgendes geantwortet, selbstverständlich, der Mann darf, aber die Frau nicht, zum Schutz der Frau, er hat das nicht weiter erklärt. Ich habe mich auf die Suche gemacht, wo das stehen könnte, und da bin ich auf eine Sure gestoßen, da steht, dass alle Nicht-Muslime, wenn ich es kurz ausdrücke, Menschen zweiter Klasse sind oder nicht so wertig sind, ist das von dort oder ist das wieder Kultur oder so weiter?
Okay. So, ich glaube, jetzt
haben wir ordentliches Bündel. Ja, bitte.
Das müssen wir auch bald langsam. Ja, Sie sagten, es ist sehr schwer, sei zu kritisieren. Ja, das ist ja genau das Problem. Das ist genau das Problem in diesen Ländern und auch innerhalb der Muslime, dass einfach diese, also frei, weil Fragen können ja auch kritische Fragen sein, also überhaupt diese kritischen Fragen stellen zu können, um zu suchen, also diese Neugier, Zweifeln, alles in Frage stellen, nicht stattfindet. Weil damit wird natürlich gesagt, dass man praktisch das Buch in Frage stellt. Also der Koran ist nun mal als, die Gläubigen sagen das so, traditionelle, das ist als heiliges Buch von Gott geschrieben, also der Prophet ist ja praktisch ein Sprachrohr, er gibt ja nur die Worte wieder, die Gott, also Allah, ihm gesagt hat. Wenn ich das natürlich anfange, in Frage zu stellen, zu sagen, warum steht das da, dann stelle ich ja Gott in Frage. Also es ist sehr, sehr schwierig.
Aber ich glaube, es war, wenn ich Sie richtig verstehe, eher im Zusammenhang so gemeint, wie die Dame dann auch noch gesagt hat, sozusagen die Frage, Wie opportun ist es, wenn wir, wenn Sie als Lehrerin eine bestimmte Verhaltensweise kritisieren und die mit dem Islam in Verbindung gebracht wird, dass es dann heißt, das ist der Islam feindlich?
Ja, da wollte ich jetzt gerade hinkommen. Ja. Also es findet ja keine Kritik innerhalb der Muslime sowieso ja auch nicht statt. Also wenn Sie das tun, dann sind Sie ja auch sowas wie eine Verräterin. Oder die hat das nicht verstanden, weil das muss ja von Gesellschaft gelebt werden. Das ist ja so, dass wir Muslime untereinander ja uns ausgeliefert sind. Es gibt keinen gesellschaftlichen Rahmen. Wir haben keine Universitäten, keine Institute, die das fördert. Man sitzt nicht mit den Kindern gemeinsam und sagt so, was meint ihr, was sagt diese Sure? Ja, das gibt es nicht.
Interessant, und weil es geht in dem Fall, im Mailfall darum, dass ich ja Islamexperten kritisiert habe. Zum Beispiel für das brutale Schlagen der Frau, das ist verboten, das gleiche Schlagen erlaubt zum Beispiel.
Oder wie? Achso, okay. Also auch es, wenn Sie das mal genauer beobachten, gerade wie auch Experten, die auch auftreten, aber das findet ja in der Gesellschaft ja auch so statt. Das ist ja alles Spiegelbild.
auch die Rechtsgelehrten, sei es bis nach oben die Muftis oder die Hodjas, die Vorbeter, die verteidigen immer diese Religion. Es findet ja keiner steht auf und sagt, Moment mal, ich bin zwar Rechtsgelehrter, aber ich lese das jetzt mal anders, also mit meinem Verstand. Ich trenne das jetzt, Religion und Glaube und Verstand. Ich trenne das jetzt, ich benutze meinen Verstand, ich schaue mir dieses Buch an. Dann sind Sie schon kein Gelehrter mehr. Also ein Moslem sagte mir auf einer Veranstaltung, ich habe gesagt, eine muslimische Gesellschaft ist dann eine säkularisierte Gesellschaft, wie vorhin. Ich mache dieses Buch auf und frage, wer ist der Autor dieses Buches? Und da ist er aufgestanden, es war ein Vorbild, hat gesagt, somit sind Sie keine Muslimen mehr. Also ich war für ihn schon deshalb keine Muslimen mehr. Wie soll das ein Rechtsgelehrter machen? Wie soll das ein Hodja machen? Dann kann er ja seinen Beruf ja schon gar nicht mehr ausführen. Das heißt, es fehlt der gesellschaftliche Rahmen, dass wir konstruktiv erlaubt und durch den Staat geschützt Kritik ausüben dürfen. Das heißt, ich kritisiere und werde zum Beispiel beleidigt oder verletzt oder ich erlebe Gewalt und der Staat sagt, das geht aber nicht, sie darf das. Dieser gesellschaftliche Rahmen haben wir nicht. Wir müssen das immer unter uns ausmachen, wenn wir uns so wie hier zum Beispiel jetzt gut verstehen, haben wir Glück, aber es kann genauso auch anders sein, dass hier Muslime sich berufen fühlen, zum Beispiel im Namen Gottes was zu tun. Das meinte ich mit der Sure 110. Du sagst, was recht ist, du verbietest, was verwerflich ist. Dass der Einzelne dieses Recht einfach nimmt und der Staat aber ihn zum Beispiel sofort nicht bestraft. Ja, dass er sagt, das ist Unrecht. Diesen Schutz haben sie nicht, daher ist es sehr schwierig, aber in Europa haben wir natürlich diese Möglichkeit viel, viel mehr und besser als in diesen islamischen Ländern.
Darf ich,
in der Türkei geht es auch nicht.
Ja, das mit den Zwischenrufen ist sehr schwierig, weil das hören die anderen nicht, wenn wir keine Mikros haben.
Bitte. Nein, das kann ich ja sagen. Auch obwohl in der Türkei eine Säkularisierung gibt, zum Beispiel die Entstehung dieses Staates, wurde durch ein Ministerium für religiöse Angelegenheiten als Kontrolle übrigens eingesetzt, DİDİB, ja, Diyanet. Das war ein ganz großer Fortschritt für ein islamisches Land. Weil vorher war jeder Hodja konnte seine Predigt selber schreiben und hat also einfach für sich selber verantwortet, was er dort sagt. Und man konnte überhaupt nicht wissen, in welcher Moschee was überhaupt gesagt wurde. Und der Islam, weil er eben nicht historisierend und wissenschaftlich ist, ist ja auch wie ein Volksislam, viel als Aberglaube hat sich entwickelt. Und ich sage nach einem Prinzip wie stille Post. Das und das sagt jemand das. Und dann soll ich also das machen. So wurde diese Religion als Tradition ja auch weitergegeben. Es gibt, es würde jetzt hier zu weit führen, es gibt ja auch Buchverbot im 18. Jahrhundert, also 1726 ist das erste Mal im Osmanischen Reich, also in Istanbul überhaupt Buch veröffentlicht worden, gedruckt worden. Es gab ja, es war ja verboten überhaupt zu lesen. Also den Koran haben ja nur Rechtsgelehrte gelesen. Es war alles eingeschlossen. Das Volk wurde ja nicht aufgeklärt. Das, was hier Luther geschafft hat, zu übersetzen und dann auch die Bibel zu lesen, das findet eben jetzt erst statt. Ja, in diesem letzten Jahrhundert fing das überhaupt an. Daher haben wir wahnsinnig viel aufzuholen. Natürlich, für Sie ist das jetzt nicht so spannend, aber für die Muslime selbst ist das eine große Chance, das hier so in Europa tun zu können, endlich. Weil es nicht wirklich für mich jedenfalls anfängt, ja, diese Auseinandersetzung. Sie sagten, es gebe im Islam keinen Zwang zum Kopftuch oder keinen Zwang zur Ehe. Sowas würde in diesem Buch nicht stehen. Also ich habe mir das mit meinem soziologischen Blick, mir dieses Buch angeguckt, nicht als Gläubige. Ich respektiere natürlich, dass Sie einen anderen Blick haben auf Ihre Religion. Aber dass wir jetzt beide hier so sein können, das verstehe ich unter einer offenen Gesellschaft. Und ich habe mit meinem Blick darauf geguckt und habe gesehen, dass im Glauben kein Zwang gibt. Da haben Sie vollkommen recht. Niemand kann, und das funktioniert auch in den islamischen Ländern, wenn jemand nicht fünfmal am Tag beten will, der darf ihn nicht bestrafen, das sind ja seine Pflichten gegenüber Gott, da Gott wird ihn in der Hölle dafür bestrafen. Aber ein Mensch darf ihn dafür nicht bestrafen. Ja? Ja, Zwang zur Ehe gibt es so wiederum auch nicht, da haben Sie auch recht, aber was ist halt andere Passagen oder andere Suren, wenn Sie sich das halt genau angucken, was die Frau betrifft, die Frau hat monogam zu sein, die Frau wird auch verheiratet, arrangiert verheiratet, das ist auch legitim durch die Religion, Zwang nicht, aber arrangiert verheiratet, aber der Mann darf mehrere Frauen haben. Der Mann hat das Recht auf Polygamie, aber die Frau hat, ist monogam zu bleiben bis zu ihrem Tod. Wenn sie da ausbricht, einen anderen hat, wird sie gesteinigt. Und das steht auch im Koran.
Ich würde Sie bitten, dass man jetzt das so...
Ich wollte nur sagen, dass dadurch die Macht des Mannes ja festgelegt ist. Dass er sagt, du gefällst mir nicht mehr, ich hole die zweite, die dritte, die vierte. Ja? Ja, es ist aber so geschrieben. Ja, ich weiß. Aber das sind das. Was ist denn daran allgemeiner
Polygamie? Darf ich Sie bitten, ich bin die Gesprächsleiterin, dass wir zuerst die Fragen beantworten und dann...
Ich stelle keine Frage, ich
möchte bitte, dass wir uns an diese Ordnungen halten, sonst bekommen wir das vollkommene Chaos in diesem Raum. Bitte, sind Sie so nett.
Kritik ist keine Verallgemeinerung. Man darf doch einfach mal was kritisieren. Was ist daran Verallgemeinerung? Das ist auch wieder sehr typisch. Ja? Wenn das im Koran steht, dass die Frau monogam zu sein hat, dass sie verheiratet wird und der Mann das Recht hat, mehrere Frauen zu heiraten, dann ist sie doch entrechtet. Das ist doch nicht gleichberechtigt. Was ist denn daran verallgemeinert?
Frau Kelleck, darf ich kurz auf die Zeit schauen? Wir sind schon kurz vor neun. Wir haben jetzt noch drei Fragen offen. Die möchte ich jedenfalls noch beantwortet haben und dann schauen wir, ob wir das noch im Plenum oder...
Ich kann das hier nicht lesen.
Okay. Die Frage war die Frage nach der Toleranz. Also wie ist unser Zugang?
Stimmt.
Sind wir sozusagen mit unserer Toleranz?
Genau, da komme ich jetzt hin. Es ist ja
ganz richtig.
Ja, es ist also schon ein anderes, ich verallgemeinere wieder, es ist schon ein Verständnis darüber, wie die Frau zu sein hat. Die Frau ist ein Teil ihrer Familie, die Frau ist ein Teil des Mannes, die Frau wird verheiratet mit einem Mann und sie hat dieser Familie, diesen Männern vor allem zu gehorchen. Und er hat ein Recht darauf, sie dabei auch zu kontrollieren, was sie macht, wo sie hingeht, mit wem sie sich trifft. Und außerhalb der Ehe darf sie eben auch keine Sexualität haben. Die Frauen, die das dann dürfen in der anderen Kultur, sind natürlich für diese Frauen sowas wie Freiwild. Was sie unter Freiheit verstehen, wird unter Freiwild verstanden. Sie zeigen ihren Körper, sie zeigen ihr Gesicht und die Männer, dieses Männerbild, dieses Menschenbild ist im Islam so, weil er ist dann erregt, er kann sich eben seine Triebe nicht beherrschen. Die sexuelle Kontrolle wird eben abgesprochen, dass der Mensch das lernen muss und kann. Daher auch die Verschleierung. Es gibt keinen anderen Grund, warum die Frau sich verschleiert. Da können Sie jetzt können Sie Ihre Position gleich darstellen. Warum? Sie setzt sich kein Kopftuch auf, weil sie gerade betet und mit Allah ein Zwiegespräch oder eine Verbindung aufbaut, sondern sie setzt das Kopftuch auf, wenn sie das Haus verlässt. Damit fremde Männer ihre Haare nicht sehen. Also ist das doch für mich, sehr verallgemeint, ich weiß, eine Form von, dass die Frau den Mann nicht aufregen soll.
Aber es war auch Ihre Frage war auch, dass der Eindruck ist, dass nicht unsere Freiheit, die westliche Frauen haben, uns geneidet wird, sondern dass wir eher bedauert werden für diese Form von Freiheit.
Ja, weil sie ja dann, also weil freie Frauen, offene Frauen, mit frei ist ja offen, nackt gemeint, auch zum Beispiel nackt zu baden mit Bikini und Badeanzug und. Das sind ja auch Formen, wo der Mann ja drauf guckt. Also ist sie doch die Sünderin, was ja auch im Christentum ja auch so ist, sie diejenige, die halt den Mann zur Sünde treibt, weil er sie als Sexualwesen anguckt. Und das ist für mich aber schon ein Zivilisationsschritt, dass wir eigentlich endlich auch Frauen Menschen sein müssen. Und wenn wir Menschen sind und trotzdem Kopftuch tragen und sagen, ich bin jetzt religiös, das heißt in dieser Gesellschaft leben können, wo Religion und Vernunft also getrennt sind, dann ist es für mich kein Problem. Aber in Gesellschaftssystemen, wo das immer noch so vermittelt wird, wenn du das so zeigst, dann versündigst du dich und den Mann, dann ist es eben keine säkularisierte Gesellschaft.
Dann war noch die Frage, wie weit spielt doch Soziales eine Rolle?
Ach ja, genau, das fragten Sie. Ich glaube, das ist jetzt Ihre Frage gewesen. Ich glaube, dass es viel mehr eine kulturelle Revolution geben muss in islamischen Ländern, bevor wir diese Fragen stellen dürfen, offen stellen dürfen, Debatten geführt werden müssen. Das heißt ja nicht, dass die anderen nicht weiter glauben dürfen, dass es eben ein heiliges Buch ist. Aber nebenbei müssen andere das Recht haben, darüber nachzudenken, wer hat dieses Buch geschrieben. Das findet aber so nicht statt. Das hat doch mit sozialer Herkunft nichts zu tun. Saudi-Arabien ist das reichste Land der Welt und dort wird 1:1 das Buch.
Aber ich glaube, wir haben
ja
schon...
Auch in der Türkei gibt es gerade die AKP, wo eine bürgerliche, islamische Elite wächst mit sehr viel Geld. Also da gibt es keine kulturelle Revolution und die Frau ist verschleiert. In der Türkei, seit die AKP an der Macht ist, von 34%, im Moment sind sie bei 26% der Berufstätigkeit der Frauen. Ja? Das heißt, sie geht wieder traditionell zurück und ist wieder ein Teil der Familie. Eine Bürgergesellschaft findet nicht statt. Ich glaube, glauben Sie, Sie hätten die Aufklärung geschafft, wenn Sie die Kirche nicht verlassen hätten im Christentum? Hätte die Kirche das erlaubt, dass Männer und Frauen so jetzt hier sitzen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass, wie Nietzsche das gesagt hat, man muss Gott erst verlassen, um Gott zu Gott zu finden. Ja?
Okay. Also wir können jetzt präzise sprechen. Das ist sehr dankbar.
Es waren freie Geister, freie Bürger, die gesagt haben, wir wollen jetzt hier unser Verstand benutzen und wir wollen nicht mehr glauben, dass die Erde eine Scheibe ist.
Ich muss jetzt ein bisschen meine Rolle als ordnende Gastgeberin. Wir haben jetzt noch eine Frage, die unbeantwortet ist. Das war die... Frau Kelleck, die Frage, warum ist es Männern erlaubt, eine Nichtgläubige zu heiraten und Frauen nicht erlaubt, einen Nichtgläubigen zu heiraten? Die Frage, wo steht das im Koran und wie wird das begründet?
Ja, der Islam ist patriarchalisch, das heißt nach Männern ausgerichtet. Der Mann, die Harems zum Beispiel, waren ja voll von Sklaven, von Ungläubigen erstmal, sobald der Mann sie verehelicht, also sie mit ihr geschlafen hat. Also die sexuelle Zusammenkunft ist die Ehe im Grunde. Ja? Sobald er das tut, ist sie sowieso Muslimin. Ja? Weil sie eben nach dem Glauben des Mannes, also nach dem System des Mannes, das tut. Wenn sie einen Ungläubigen heiraten würde, einen Christen, dann müsste sie ja nach seiner Auffassung leben. Dann gehört sie ja ihm. Also die Frau ist keine Bürgerin in dem Sinne, dass sie selbst jemand, also ein Mensch ist, die dann dieses Bürgerrecht hat, ich heirate einen Ungläubigen oder Gläubigen. Aus dieser Perspektive, also von der religiösen Sicht, ist sie ein Teil der Familie und kein eigenständiger Mensch.
Okay, ich mache jetzt einen kurzen Versuch, weil ich merke, jetzt wird es erst richtig lustig. Allerdings haben wir jetzt 21 Uhr. Wenn Sie einverstanden sind, Frau Kelleck, ich würde sagen, wer jetzt gehen möchte, weil 21 Uhr ist, ich würde Sie bitten, die Chance zu nützen. Und wenn wir noch eine Viertelstunde
vier Fragen nehmen wir noch.
Da müssen wir was. Ich habe da 1, 2, 3, 4 gesehen, die nehmen wir noch. Und wenn jetzt jemand gehen möchte, dann würde ich sagen, bitte nützen Sie es. Und damit wir die damit gerechnet haben.
Aber das stört jetzt aber auch sehr. Ich bitte Sie,
die um 21 Uhr, wir hören immer um 21 Uhr auf. Das ist gleich erledigt.
So, aber die Fragen können ja schon gestellt werden.
Die Fragen, die Dame mit dem Helm.
Ja.
Also Sie waren zuerst mit dem Schal.
Ja.
Okay.
So. Okay, mein Name ist Tyson. Ich studiere an der Johannes Kepler Universität und wie Sie sehen, bin ich emanzipiert und bin frei und nicht verheiratet und so weiter.
Okay.
Ich möchte wegen der bezüglich der Polygamie etwas sagen. Und zwar, ein Mann darf nicht ein Mann muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit er überhaupt eine zweite Frau heiraten darf. Er kann nicht sagen, okay, die erste Frau gefällt mir nicht und ich heirate gleich die zweite Frau. Das darf er nicht sagen.
Okay.
Die Zustimmung der ersten Frau muss geschehen, damit der Mann eine zweite Frau heiraten darf. Und der Mann,
bitte um Respekt.
Ja. Respektlos. Ja, was kann man dazu sagen?
Okay.
So, der Mann muss finanziell auch in der Lage sein, eine zweite Frau heiraten zu können. Und der Mann muss das Gleiche finanzieren zu der zweiten Frau, was er zu der ersten Frau finanziert hat, gegeben hat, investiert hat. Ein Haus für die erste Frau und auch ein Haus für die zweite Frau. Alles Mögliche muss er auch für die zweite Frau finanzieren.
Okay.
Und vor allem, wieso sagen Sie nicht die Wahrheiten? Wieso? Das ist nicht die Wahrheit.
Darf ich Sie doch mal aussprechen?
Ich möchte schon mit ihr reden. Bitte.
Würden Sie Ihre Frage zu Ende formulieren und dann?
Wieso wollen Sie nur die schlechte Seite des Islams rausnehmen und zeigen und nicht die gute Seite? Beziehungsweise, wieso wollen Sie den Islam verschlechtern? Das verstehe ich einfach nicht. Das ist meine Frage. Wieso nur das?
Okay, bitte. Da war es weiter.
Die Identität Europas soll ja Freiheit sein. Warum wird meine Freundin hier ausgelacht, wenn wir hier Freiheit ausführen? Also wenn wir die Freiheit haben hier. Warum findet meine Freundin mit Kopftuch keine Arbeit hier, wenn sie die Freiheit haben sollte? Wo bitte ist die Freiheit hier in Europa? Ich verstehe das nicht. Wenn man von Gerechtigkeit spricht, wenn man von Diskriminierungsverbot spricht, wenn man von Gleichheitssätzen spricht, wo bitte? Wann werden bitte Frauen mit Kopftuch gleich behandelt? Wann werden sie nicht diskriminiert? Hier haben wir es gesehen. Sie wurde ausgelacht. Sie wurde nicht akzeptiert. Warum? Aber
haben Sie? Aber Sie wollten bestimmt was anderes noch sagen.
Okay.
Haben Sie? Es ist nicht nur jetzt, nicht nur.
Darf ich Sie bitten, damit wir jetzt nicht tatsächlich dann in eine würden Sie Ihre Anfrage
haben
noch
Sie fertig noch eine Frage?
Ich habe vier Wortmeldungen. Also das war die zweite, die dritte und dort ist die vierte.
Da sollten aber jetzt da mal ein bisschen mehr
sprechen dürfen. Ja, aber bitte, darum würde ich Sie bitten, dass wir jetzt weiterreden und sonst haben wir da intern das.
Bitte machen Sie das. Bitte.
Okay, ich will eben fragen, was Europa unter Freiheit besteht. Mhm. Das verstehe ich nämlich nicht.
Okay, dann war die Agnes Hochgerner.
Ich habe eigentlich nicht so sehr eine Frage, sondern will meine Beobachtung hier kundtun. Zum einen, ich habe beruflich auch immer wieder mit dem Islam zu tun und beschäftige mich schon eine Weile damit. Und das, was wir hier erleben, wobei ich sehr froh bin, dass solche Diskussionen möglich sind wie hier, das findet eigentlich immer wieder statt, dass die Stimmung sehr schnell aufgeheizt ist, sehr schnell Aggressionen entstehen und islamische Frauen und Männer sehr schnell in die Verteidigung kommen. Ich weiß eigentlich nicht genau warum, aber es ist meine Beobachtung. Und das Zweite wollte ich noch sagen zum Thema Frau-Mann. Ich glaube, wir sind alle geprägt von Religionen, die sehr patriarchal sind. Und es geht in allen diesen Religionen um die Kontrolle der Sexualität der Frau. Und der Islam übt das halt noch stärker aus und die katholische Kirche versucht es auch noch, aber schafft es einfach nicht mehr. Und das müssen wir uns. Ich habe das noch nicht erforscht, warum diese Religionen dieses Bedürfnis so stark haben, aber es fällt einfach auf. Ja?
Gut, bitte.
Ich habe eine Frage, die heute noch nicht so beantwortet worden ist. Vielleicht kühlt es dann auch ein bisschen die Gemüter. Und zwar, wie stellt sich aus Ihrer Sicht das Verhältnis von Islam und Nationalismus dar? Es sind ja gerade sehr viele junge Musliminnen, die sehr stark dafür eintreten, dass sie frei sind und ihr Kopftuch wie auch immer nehmen dürfen. Die sind oft sehr stark in nationalistischen Verbänden organisiert. Wie stellt sich da aus Ihrer Sicht dieses Verhältnis dar? Danke.
Mir noch eine?
War da noch? Wenn noch eine genommen wird, ja, da war
dann
noch
darf
eine.
Ich ja, doch bitte noch mal.
Bitte.
Ich glaube, dass Sie in vielem Recht haben und ich habe Ihre Bücher auch mit großem Interesse gelesen. Ich bin aber trotzdem recht froh, dass ich eigene Erfahrungen habe und dass ich mich ein bisschen auskenne auch, weil wenn ich hier einfach hergekommen wäre und zum Beispiel über den Islam nichts gewusst hätte, dann würde ich heute sagen, das ist eine ganz üble Religion. Und diese Ordnungen und auch ja diese Gesellschaft, das ist ganz was Übles. Darum, da müssen wir uns in Acht nehmen. Wenn es jetzt so ist, dass man ja nicht Ordnungen an sich anschaut, sondern es sind ja Menschen. Was mir so wahnsinnig leid tut an dem, was Sie veröffentlichen, ist, dass ich glaube, dass so viele Menschen da irgendwie unter Generalverdacht kommen, dass sie irgendwie diskreditiert werden und dass man kaum noch meint, dass es religiöse Muslime gibt, die einfach einen vernünftigen Glauben leben, der in ihrem Leben aus ihnen bessere Menschen macht. Das kann man sich fast nicht mehr vorstellen. Und ich möchte jetzt noch sagen, das mit der Beschneidung, das steht nicht im Koran, sonst wären ja religiöse Muslime auch in der Türkei und in anderen Ländern irgendwie verpflichtet, das so zu halten.
Ja, aber in Ägypten ist es doch so.
Okay.
Aber die Dame hat es.
Ja, genau. Also die letzte Wortmeldung jetzt bitte.
Es ist nur eine sehr kurze Frage. Sie sagen, Kopftuch ist Unterdrückung. Ist das keine Unterdrückung, wenn man mir vorschreibt, dass ich kein Tuch trage? Weil ich mache es freiwillig. Ich möchte nur meine Religion ausüben. Ich bin selber Österreicherin, also auch wenn ich Nationalistin in nationalistischen Vereinen, ich bin eine Österreicherin, ich bin eine Linzerin. Ich bin hier geboren, ich studiere noch hier, ich habe hier das Bundesrealgymnasium fertig gemacht. Und ich habe aus eigener Wille mein Tuch getragen. Am Arbeitsplatz darf ich wiederum kein Tuch tragen. Obwohl, gesetzlich darf ich das auch. Ist das jetzt eine Emanzipation der Frau, wenn man mir vorschreibt, dass ich keines trage?
So, versuchen wir das noch einmal zu bündeln. Also, beginnen wir vielleicht.
Ach so. Also die beiden Fragen kann ich vielleicht bündeln. Also ich möchte noch mal sagen, dass die Dame nicht ausgelacht wurde, weil sie ein Kopftuch trägt. Also da bitte ich sie schon. Sondern weil sie versucht hat, die Polygamie zu erklären. Und hier sitzen nun mal sehr selbstbewusste feministische Frauen. Es ist etwas nach wie vor. Es ist halt ein bisschen nach wie vor absurd, also im 21. Jahrhundert Polygamie zu erklären oder zu entschuldigen vielleicht. Ich möchte ja sehr gerne, dass Einzelne vielleicht religiös schon sind, aber dass wir, was die Frauenfrage angeht, auch unter den Muslimen endlich sagen, wir wollen das gar nicht, auch wenn das im Koran so steht, wir wollen keine Polygamie. Da hätten wir zum Beispiel, könnten wir mit oder ohne Kopftuch einen Konsens finden, wo wir sagen, das ist überholt. Weil wir leben einen Rechtsstaat, wir leben einen Sozialstaat. Die Frau ist doch nicht mehr abhängig von dem Mann. Wir brauchen doch nicht von ihm uns kaufen zu lassen. Der muss auch nicht mehr von seinem Geld was investieren. Das ist doch alles überholt. Und deshalb sollten wir das nicht mehr verteidigen. Und wenn, dann muss auch mal erlaubt sein zu sagen, oh bitte kommt. Also bitte nicht mit diesem Kram, mit Kopftuch hat das für mich jedenfalls nichts zu tun. Sie haben gesagt, was hat das mit Freiheit zu tun? Ja, weil Sie, glaube ich, meinen Religionsfreiheit. Also warum hat man, wenn man über Freiheit spricht, dann nicht Religionsfreiheit? Sie haben auf jeden Fall das Recht, natürlich ihre Religion so auszuüben zu wollen, wie sie wollen. Aber was mir fehlt, ist die konstruktive Kritik innerhalb dieser religiösen Gemeinschaft. Gibt es da sowas wie Menschenrechtsverletzung? Gibt es sowas wie Recht auf, ja, zum Beispiel des Mannes über der Frau? Wer schützt diese Frau nach wie vor, wenn die Gesellschaften sich immer mehr verschließen? Und ich habe, wie gesagt, von draußen einen anderen Blick da rein, als Sie sagen, aber Religionsfreiheit ist, ich kann das dann so machen, wie ich will. Und die Deutschen haben sich da nicht einzumischen oder die Europäer. So habe ich Sie jetzt verstanden. Ich finde schon, dass wir da einen Konsens finden sollten. Wo hört eigentlich die Toleranz auf, wenn jemand sagt, das ist aber meine Religion? Wo ist das? Gibt es irgendwo eine Grenze, wo wir sagen, das ist jetzt keine Religion mehr? Schluss. Weil das mit Diskriminierungsverbot zum Beispiel, Gleichberechtigungsgrundsatz und wieder sich widerspricht. Da können wir doch einen Konsens finden. Um diesen Konsens zu finden, kann ich mich immer nur wiederholen, müssen wir zwischen Religion und Vernunft voneinander trennen. Wir müssen Wissenschaft betreiben dürfen über diese Religion und andere sagen, nö, ich nicht. Ich lebe das, ich führe das einfach so aus. Wenn wir das nebeneinander machen können, dann hat auch gegen ihre freiwillig tragende Kopftuch niemand was dagegen. Ich glaube, dieses schauen Sie mich an, damit machen Sie natürlich jede Auseinandersetzung zunichte. Wir müssen aber doch über Systeme diskutieren. Haben alle Frauen so wie Sie die Freiheit, Kopftuch ja oder nein? Also muss ich doch von außen mal schauen, wenn sogar Kinder bereits mit 5, 6 Kopftuch tragen, dann muss ich sagen, wann hat sie denn die Freiheit jetzt gelernt, dieses Mädchen, dass sie sich dafür entschieden hat. Diese Probleme haben wir doch auch. Dann müssen wir, sie als erwachsene Frau und eine Frau, die wirklich als freie Frau sich entschieden hat, so zu leben, müssen wir einen Konsens finden, wie wir Menschen auch vor Religion schützen können und müssen.
damit wirklich dann alle das Freiwilligkeit leben. Und ich glaube nicht daran, dass wir schon so weit sind. Ja, ja, aber es ist doch so, dass hier, achso, das war ja hier so, dass Sie sagen, wir haben ja nicht mal hier noch nicht hier sowas wie Säkularisierung. Natürlich schützt der Staat doch auch den Einzelnen, wenn zum Beispiel ich sage, ich trete aus der Kirche. Ja, ja. Es gibt ganz viele Beispiele, was wir miteinander als Ökumene, ich weiß nicht, ob sowas überhaupt jemals stattfinden kann oder findet, aber dass wir über abrahamische Religion sowas wie eine Ökumene finden können im 21. Jahrhundert. Wie stellen wir uns eine bürgerliche Gesellschaft? Wie stellen wir uns einen Konsens halt vor, wo Menschenrechte nicht verletzt werden im Namen einer Religion?
Aber vielleicht kann man überhaupt, um die Einwände aus dem Publikum noch einmal aufzugreifen, sagen, dass auch Säkularisierung nicht die Erfüllung irgendeines Idealzustands, von dem alle das Gleiche meinen, ist, sondern dass das ein Prozess ist einer permanenten Verständigung und einer permanenten Auslotung, wo ist jetzt schon Säkularisierung und wo noch nicht, da gibt es ja keine fertigen Bilder. Und ich glaube, das ist ja wichtig, oder? Auch jetzt in dieser Debatte zu sagen, das ist ja, auch was wir hier machen, ist ein Werk der Verständigung, ja, um sozusagen das etwas mehr abzustecken. Wo denken die Einzelnen und wo meinen sie schon Säkularisierung zu sehen und die anderen sehen es aber noch nicht oder meinen, dort muss sie gar nicht hin. Also ich glaube, das ist wichtig, diese unterschiedlichen Positionen auch stehen zu lassen und keine Gesamtbilder.
Ja, natürlich.
Im Sinne von Ideologien
für alles. Ja.
Vielleicht können wir noch diese eine Frage, weil die ist zweimal jetzt gekommen, der Eindruck, dass Ihre Darstellung sehr den Islam als eine sehr negativ konnotiert und daher sozusagen alle Muslime und Muslimas unter einen Verdacht kommen, dass jemand, der sich als gläubig bezeichnet oder sich dieser Religion zugehörig bezeichnet, eigentlich kein moderner, aufgeklärter, säkularer Mensch sein kann, dass das ihre Position mit sich bringt. Wie sehen Sie das?
Vielleicht ganz kurz so, was ist, also dass Säkularisierung ja auch nicht unbedingt was Positives ist. Ich kann das immer nur beurteilen, wenn ich den gesellschaftlichen Rahmen mir ansehe. Und ich sehe doch, dass wir in einem Sozialstaat leben. Das heißt, es gibt sowas wie Sozialhilfe, also die Unabhängigkeit von Eltern, also die dieser freie Mensch wird doch von der Gesellschaft getragen. Das heißt, ich bin nicht abhängig, ich kann nicht mehr verheiratet werden. Dieser Rahmen muss doch erstmal stimmen. Und wenn das alles nicht ist, dann nützt zum Beispiel wie in der Türkei, da gibt es eben dieses Sozialsystem nicht, da kann keine bürgerliche Gesellschaft entstehen. Solange ich von meiner Verwandtschaft abhängig bin und meinen Chef als Abi anreden muss, weil es keine Arbeitsgesetz, keine Arbeitsrechte so weit gibt, dass der Einzelne immer wieder geschützt ist, kann es keine bürgerlichen Gesellschaft geben. Daher Säkularität mit einem Sozialstaat und Rechtsstaatsprinzip. Und dann geht es immer weiter. Koalitionsrecht, Meinungsfreiheit und, was da noch dazu gehört. Natürlich ist das nicht nur ein Strang. Aber Ihre zweite war
die
jetzt...
Die Frage nach
ach so, dass ich immer, dass ich so negativ... Seite, ja, das muss ja auch für die, das muss auch für die Europäer schrecklich klingen. Aber wo soll ich das machen? Anders. Wenn ich auch noch anfange, ja und nein, also es ist immer wie, es gibt zwar ganz schlimmere Seiten, aber es gibt so ganz tolle Seiten, was ja die meisten halt tun. Das kann ich natürlich auch, aber ich finde, was diese Gesellschaft, muslimische Gesellschaft, viel, viel, viel nötiger hat, ist diese konstruktive Kritik, damit wir endlich freie Bürger werden. Ich kann das so nicht machen, wie Sie das sagen. Andere machen das ja, die meisten machen das doch so. Und ich merke, 1400 Jahre bleiben wir im fast, zwar Handys benutzen, aber das Bild, was Allah mir geschenkt hat, verändert sich nicht. Das geht so nicht. Für sie ist das alles überholt und in Freiheit hängt einem aus den Ohren. Man weiß schon gar nicht mehr mit sich anzufangen. Die Single-Gesellschaft übertrifft alles und dann sagt man, Mensch, lass die doch wenigstens ihren Glauben nachgehen. Sollen sie auch so enden wie wir? Das höre ich auch zum Beispiel. Es gibt Frauen, die mir sagen, Mensch, wenigstens achtet eure Verwandtschaft dort, dass der Mann nicht abhaut. Ich sitze hier alleine seit 20 Jahren und werde nie wieder einen Mann kriegen. Ist doch toll. Ich glaube, dass Ihnen, aber das, was ich mache, ist überhaupt nicht negativ. Das, was ich mache, ist menschliche Notwendigkeit,
wenn überhaupt wir als Muslime genauso die gleichen Rechte bekommen sollen irgendwann wie sie. Und ich kann hier einfach nicht so selbstverständlich leben und sagen, ja, ich habe es mir einfach genommen, die Europäer, lass die doch da hinten machen, was sie wollen. Ich habe einfach gelernt und deshalb auch gesagt, Freiheit hat was mit Verantwortung zu tun. Und wenn Sie mit offenen Augen auf die Probleme gucken und dann sogar die Chance noch kriegen zu lernen, den Zusammenhang zu stellen, dass seit 1400 Jahren Dinge gepredigt werden, die nicht anzutasten sind, dann denke ich, Moment, jetzt muss ich meine individuelle Verantwortung anders nutzen, das mache ich und hoffe einfach, dass es eher positiv ankommt und nicht negativ. Eine Veränderungslust entsteht.
Jetzt weiß ich nicht, ob Sie noch etwas zur Frage, warum sind alle patriarchalen Religionen mit der Kontrolle der weiblichen Sexualität beschäftigt, ob Sie dazu noch...
Das ist, glaube ich, Sinn des Systems. Patriarchat hat ja auch damit zu tun, also diese Nachfolge und Erbe, also hat ja was mit Eigentumsrecht zu tun, also wen vererbe ich das weiter, dass sich das so entwickelt hat und dass die Frau eben zum Mann gehört, der dafür sorgt, dass er sein Eigentum weiter und. Also das ist natürlich wieder eine vollkommen andere Debatte, die wir jetzt führen müssen. Aber das ist ja das ursächlich, was dahinter steckt. Aber wie gesagt, durch die gesellschaftlichen Rahmen in einer bürgerlichen Gesellschaft ist auch dieses Erbrecht hat sich ja auch verändert. Es hat sich eben alles so weit verändert, dass die Frauen peu à peu zu Menschen geworden sind, Bürgerin geworden ist und nicht mehr eben unter dieser rechtlichen Macht auch unter des Mannes leben muss. Ich weiß, dass in England ja sogar, ja, ist ja gar nicht mehr so lange her, dass sie nichts erben konnte, dass sie nur verheiratet werden konnte und dann zum Reichtum gekommen ist. Das ist ja auch gar nicht so lange her. Also daher, ich appelliere und plädiere für eine Bürger- und Bürgerinnengesellschaft,
ja, wo auch Muslime eine freie Kopftuch tragen können, jetzt sind sie weg. Können
und das Recht haben natürlich, das auch als Menschen das zu leben und nicht als
Jetzt haben Sie mir den Ball so aufgespielt, dass ich nur mehr sagen kann, der Kepler-Salon ist so ein Ort, wo die Freiheit und die Debatte und die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft und Kultur befördert wird. Das nächste Mal am kommenden Montag, 4. April, da gibt es einen Vortrag zum Thema, beziehungsweise ein Gespräch zum Thema, können Roboter Menschen retten? Zu Gast sein wird Michael Zauner vom Fachbereich Elektronik und Mikroelektronik von der Fachhochschule Wels. Und nächsten Donnerstag haben Sie mittags wieder Gelegenheit, bei Kepler, hier im Kepler-Salon einzukehren, 12.30 Uhr. Zu Gast wird sein Günther Höfler, der Generalleutnant des österreichischen Bundesheeres. Er wird die Frage gestellt bekommen, woran arbeiten Sie gerade, Herr Generalleutnant? Sicher auch eine interessante Debatte, das Ganze auch verbunden mit einer Verköstigung durch eine Suppe, die der Herr Generalleutnant ausgesucht hat. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie da waren. Danke, Frau Kelleck, dass Sie sich so lange mit uns beschäftigt haben.